Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die es geschafft hat, ja, einen Headcoach zu haben, der inzwischen Interviews gibt, dem man zuhören kann und wo man sich denkt, ist geil, ist witzig, das ist irgendwo nicht nur witzig, weil des Witzes willen, sondern es ist, hat einen tieferen Hintergrund, das Ganze. Oh, ich liebe es, aber darauf kommen wir später zurück. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine hier, sondern ich habe den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo.
So, also, was ist die Herangehensweise an diese Folge? Es gibt keine direkten News erstmal, weil das, was wir in den News haben, spielt sich beim NFL Combine sozusagen ab. Und darauf werden wir im zweiten Teil der Folge eingehen. Da werden wir ein bisschen über den Combine sprechen. Was passiert da? Wie funktioniert das? Weil, wenn ihr diese Folge hört, dann hatten wir wahrscheinlich Freitag, da ist schon ein Teil gelaufen, der Tests und der Sachen. Aber am Wochenende läuft halt noch einiges mehr. Auf, ich glaube, der NFL-Player, ESPN und weitere Kanäle senden das aus. Das ist der zweite Teil der Folge. Der erste Teil beschäftigt sich mit der Draftklasse 2021. Wir haben das letztes Jahr genauso gemacht und da dachten wir, hey, das ist eine gute Idee, bevor es jetzt mit der Free Agency richtig losgeht. Darauf könnt ihr euch nächste Woche freuen. Da werden wir euch wieder unsere, ich glaube, letztes Jahr hatten wir jeder sechs Free Agents vorstellen, die jeder von uns nehmen würde. Und natürlich auch mit welchem Vertrag so ungefähr, was könnte man sich vorstellen und so weiter und so fort. Und ja, bis dahin sind wir vielleicht auch, was den einen oder anderen Spieler angeht, schon schlauer, sodass man da vielleicht einige Needs nicht mehr so hat. Gut, gibt es etwas, was wir vorher noch besprechen müssen? Tobi?
So großartig nicht. Wir befinden uns nur jetzt gerade in der Tag-Periode. Das heißt, die Franchises können, wie wir das letzte Woche schon erwähnt haben, die Tags auf ausgewählte Spieler geben. Bislang habe ich noch nicht gehört, dass ein Tag ausgesprochen wurde. Es wird spekuliert, dass eventuell David Njoku von den Cleveland Browns und unser Tight End, also sind beides Tight Ends, Mike Gesicki, diesen Tag in den nächsten Tagen bekommen sollen, angeblich. Aber was da dran ist, weiß man nicht. Man wird sehen,
wer da was macht. Was macht denn die Frau von Jay Cutler? Gibt's da Neuigkeiten, Tobi?
Sitzt unter der Sonnenbank und bräunt sich. Ich habe keine Ahnung. Interessiert mich aber auch ehrlich gesagt nicht.
Ach, hör auf. Sollst du lügen, Tobias?
Na, es ist schlimm genug, dass mir sich der Name in mein Gedächtnis eingebrannt hat.
Aber nee, da wirst du, glaube ich, auch, solange dieser Podcast besteht, nie rauskommen aus dieser Geschichte.
Ja, viel wichtiger. Genauso wie mit der Frau unseres Ex-Cornerbacks.
Mit Miko, ja. Die ist
unglaublich.
Die ist leiser geworden als früher. Seitdem ihr Mann nicht mehr spielt, ist ruhig geworden um Miko.
Ja, gibt's ja nicht. Das, ja.
Ich weiß schon, wenn wir den nächsten Force and One machen und Tobi dabei ist, vielleicht kriegen wir dann ja so einen Kutsche von der Footballerei dazu und dann fragen wir einfach mal nach den Namen der Frauen verschiedener Footballstars. Ich rieche da eine Kategorie in der Ferne.
Um Gottes Willen.
Das war richtig geil. Puh, ich liebe es. Ja, das ist das eine. Das andere ist tatsächlich, wenn ich jetzt schon hier bin und wir ein bisschen die Werbetrommel rühren, es gibt ja, ich mache selten Werbung für die Facebook-Gruppe, die es da gibt und aus guten Gründen mache ich das nicht. Aktuell läuft dort aber eine sehr, sehr gute Geschichte. Dort gibt es einen Raffle, ich weiß gar nicht, das geht glaube ich noch 3, 4, 5 Tage. Und dort kann man verschiedene signierte Sachen gewinnen und die Tickets kosten 6 Euro das Ticket, 5 Tickets für 25 Euro, 6 Spots für 25 Euro, sowas. Und ja, man kann zum Beispiel einen Ball unterschrieben von Xavier Howard gewinnen. Man kann ein Jersey von Ogba gewinnen. Man kann ein Bild signiert von Eric Rowe gewinnen. und Jerseys von Gaskin, Taylor und Parker unterschrieben, wenn ich richtig informiert bin. So.
Da bist du richtig informiert. Wenn du schon Werbung dafür machst, wer hat denn das Emmanuel Ogba-Jersey gespendet?
Da steht Tobias.
Ja, das es passte bei mir nicht mehr an die Wand. Ich habe es in einem Raffle gewonnen und habe es dann zur Verfügung gestellt. Das Ganze geht an einen Berliner Verein oder an eine Berliner Initiative, die sich in erster Linie darum kümmert, humanitäre Hilfe für die Ukraine auf die Beine zu stellen und die Menschen, die da nun mal schwerst unter dem Krieg zu leiden haben, zu unterstützen und mit dem Nötigsten zu versorgen, was sie nun mal leider brauchen. Stand heute Morgen, glaube ich, ist das Letzte, was ich gelesen habe, sind wir bei 1.600, 1.700 Euro, die wir knapp zusammengesammelt haben. Da geht sicherlich noch mehr und es ist sicherlich nur ein kleiner Tropfen, aber es ist ein wichtiger Tropfen. Und ich denke, es ist eine gute Sache, das zu unterstützen. Und wie gesagt, ich habe es sowohl durch eine Geldspende als auch durch die Jersey-Spende bereits unterstützt. Es ist eine gute Sache und die Hilfe wird dringend gebraucht.
Korrekt, darauf wollte ich jetzt noch hinaus. Ich muss auch noch meinen Hut in den Ring werfen sozusagen und ein wenig verspenden. Das wollte ich jetzt nur noch gesagt haben, weil wir hatten letzte Woche ja, weiß nicht, wer uns gemerkt hat, war sehr, sehr bedrückend, auch für mich. Jetzt ist es selbst noch so ein bisschen immer sehr, sehr schwierig. Ich schaue inzwischen weniger Nachrichten tatsächlich, weil ich bin am Wochenende komplett baden gegangen. Und ja, das nur dazu. Ich denke, es ist wichtig, dass man da was tut. Und wenn man es so einfach oder mit so einem schönen, mit so schönen Sachen verbinden kann, dann ist das sicherlich eine sehr gute Sache.
Als Ergänzung, wenn jemand kein Facebook haben sollte, dann möge er sich bitte entweder bei mir oder beim e.V. oder bei Dirk Albrecht melden. Wir leiten das Geld dann so weiter, dass es dem Spendentopf zugutekommt. Kriegen wir sicherlich alles geregelt.
Korrekt, also das kriegen wir schon hin. Einfach bei Leuten melden, wo ihr meint, die können das tun und dann kriegen wir das auch hin. So, das dazu. Wunderbar. So, damit kommen wir zum ersten Teil dieser Folge und zwar die Miami Dolphins Draftklasse 2021 und ich habe mir vorher so überlegt, okay, was könnten wir machen, beziehungsweise haben wir uns so zusammen sehr, sehr zeitnah überlegt, was wir machen können. Und dann war das Thema so offen und machen wir. Und dann ist mir so in der Vorbereitung so aufgefallen, ja, das wird jetzt interessant, weil also die Miami Dolphins haben im 2021er Draft an Nummer 6 Jalen Waddle, Wide Receiver, gedraftet. An 18 den Defensive End Jalen Phillips. An 36 Safety Jevon Holland. An 42 Offensive Tackle Liam Eckenberg. An 81 Tight End Hunter Long. An 231 Offensive Tackle Lonnell Coleman. Und an 244 Running Back Garrett Dokes. Das waren die Draftpicks, die Miami Dolphins hatten. Dazu kam Robert Jones, Trill Williams, Darius Hodge und Keon Smith als undrafted Free Agent, die zwischendurch bei den Miami Dolphins waren, beziehungsweise sind. So, das sind die Draftklassen. Jeder, der es ein bisschen mit den Miami Dolphins hält, wird sich jetzt schon denken so, ja, vom guten Teil habe ich da eigentlich nicht so viel mitbekommen. Und das ist vermutlich auch richtig. Es gibt einige Spieler bei uns, die gar nicht so viele Spiele gemacht haben. Aber darauf kommen wir dann sicherlich im Verlauf des Poddies noch zu sprechen. Aber ich würde sagen, wir fangen vorne an. Es sei denn, ihr habt irgendwie was anderes vor, Tobi, Micho, oder wollt ihr von hinten anfangen? Wie ihr möchtet, Tobi.
Also ich würde sagen, wir fangen von hinten an, weil da haben wir am wenigsten zu erzählen über die höherklassigen Draft-Picks. Werden wir wahrscheinlich etwas länger reden als über die Herren, die du gerade aufgezählt hast. Die können wir am Anfang relativ problemlos abfrühstücken, in Anführungszeichen.
Wow. Dass sie einfach so abfrühstückst. Das ist ja unglaublich. Aber gut, dann fangen wir da an. Das ist gar kein Problem. Und zwar Keon Smith. Keon Smith hat, ja, war bei den, wurde von den Falcons gesigned, hat aber die Final Cuts nicht überstanden und hat die ganze Saison im Dolphins Practice Squad verbracht. Hat jetzt mit den Dolphins aber einen Reserve Future Contract unterschrieben. Das heißt, vielleicht ist er ein weiteres Jahr einfach nur im Practice Squad. Das schauen wir uns dann an. Aber dazu kann man jetzt tatsächlich wenig sagen, weil wir sind ja beim Training nicht dabei gewesen. Micho.
Ja, ich habe ja direkt mal eine Frage, was ihr überhaupt von diesem Future Contract haltet. Also erstens zwei Fragen. Die erste Frage wäre natürlich, was besagt das letztendlich überhaupt? Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist so ein Future Contract eigentlich auch nichts anderes als jemand im Practice Squad zu haben oder sowas. Der kann jederzeit aus dem Vertrag raus oder so. Irgendwie so war das. Und zum Zweiten, ganz ehrlich, wenn man von einem Spieler überzeugt ist, kriegt er doch in der Regel keinen Future Contract oder. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein Spieler, der einen Future-Contract bekommen hat, auf Dauer oder dass der tatsächlich eine Rolle mal gespielt hat. Zumindest bei uns nicht. Ich weiß nicht, habt ihr da eine andere Erinnerung?
Ich müsste das noch nachgucken, aber ich bin bei einem Namen, bin ich mir nicht ganz sicher, den man hier immer anwenden kann, wo ich mir nicht sicher bin, ob der einen Future-Contract am Anfang unterschrieben hat.
Ja, wir hauen den Namen nochmal raus.
Naja, es handelt sich um Nick Needham. Ich weiß nicht, ob der, da bin ich ehrlich gesagt überfragt, ob der vor vor seinem kometenhaften Aufstieg vielleicht einen Reserve Future Contract unterschrieben hat bei den
Dolphins. Aber wäre das dann nicht die Ausnahme, die Regel bestätigt?
Du hast gesagt, du kennst keinen Namen. Jetzt habe ich dir einen gegeben.
Ja, aber grundsätzlich wäre dann die Frage, wenn man von einem Spieler überzeugt ist, gibt man ihm doch eigentlich keinen Future Contract, sondern kriegt er direkt einen anderen Vertrag. Da sehe ich das falsch. Oder nimmt ihn halt einfach ins Practice Squad aus. Punkt. Also für mich sind Future Contracts im Normalfall Camp Buddies. Punkt.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja. Ja. Das ist so.
Gut. Ich denke, dass was hat schwierig. Also, das ist vielleicht auch einfach noch mal eine Wertschätzung des Spielers gegenüber, weil der Spieler muss dann halt sich nicht direkt kümmern, ob er überhaupt noch eine Chance in der NFL kriegt, aber er ist zumindest dabei. So, das gibt dem Spieler halt eine gewisse Sicherheit und der sich dann noch spezifischer darauf vorbereiten kann. Also, ich sehe das so, du gibst dem Spieler, na klar, eine Chance, Camp Buddy in erster Linie, bin ich vollkommen bei dir. Du gibst dem Spieler aber auch eine gewisse Sicherheit, dass er zumindest sein Geld bei Trainingscamps und so weiter verdienen kann.
Wie war das? Future Contracts sind im Gegensatz zu normalen Spielerverträgen, normale Spielverträge wirken ja in dem Moment, sind bei Unterschrift gültig. Und Future Contracts gelten erst mit dem ersten Tag des neuen Liga-Jahres.
Also so tief bin ich jetzt in den Future Contracts nicht drin.
Wieso war das? Und dementsprechend werden die Leute meistens mit den Future Contracts wieder direkt davor gecuttet, weil die trotzdem zu diesen 90 Spielern Maximum zählen.
Ja, das kann sein. Aber gut, da das hätten wir vorher noch mal absprechen sollen.
Ja, deswegen habe ich gefragt. Deswegen habe ich tatsächlich gerade eben noch mal nachgeguckt.
Ich habe tatsächlich einen Namen gefunden, weil ich jetzt auf der Suche nach Nick Needham war.
Ja, aber grundsätzlich noch mal. Unlike a normal player contract, which takes effect the moment they are signed, futures contracts take effect on the first day of the new league year. Und dann, ab dann zählen die halt auch gegen den 90-Mann-Roster.
Ja, gut, ja, aber das ist doch vollkommen okay und vollkommen normal.
Ja. Ja. Aber das war so das, also das heißt, die Leute kriegen kein Geld, sondern erst wenn das neue Liga-Jahr anfängt, bekommen sie Geld. Ne? Und wenn man dann was von ihnen hält, dann kommen sie noch in die 90. Also irgendwie für mich ein ganz seltsames Konstrukt.
Na gut, das Liga-Jahr beginnt aber ja relativ früh.
Okay.
Das hat ja meines Wissens quasi auch schon begonnen.
Nee, noch nicht. Könnt ihr bei YouTube sehen, da gibt's immer die Playlists. Weil im Moment haben wir noch reguläre Folgen 2021. Erst wenn das neue Liga-Jahr beginnt, gibt's eine neue Playlist 2022.
So nämlich.
So sieht das aus.
Gut. Das ist die offizielle, offizielle Linie, offizielles Datum ist, wenn die neue Playlist da ist.
Ach so, ja, dann.
Vom Dolphin
dann ist das so. Und da ich ja den Namen noch nachreichen wollte, worüber ich gestolpert bin, Sam Agüero-Vaughn hat 2019 auch erst einen Future Contract unterschrieben, hat sich dann durchs Camp gekämpft und ist ja jetzt zumindest in der Rotation der Linebacker mit drin.
Ja, ja, okay, gut.
Das wäre jetzt ein zweiter Name. Wie gesagt, bei Nick Needham bin ich mir nicht sicher. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache ist, er spielt.
Das ist wahre Worte, wahre Worte. Aber kommen wir doch zurück dann zu zu dem Thema, was wir hatten. Und zwar die Draftklasse 2021. Keon Smith haben wir jetzt abgewickelt. Dann können wir uns noch kurz über Garrett Dokes unterhalten. Das fand ich so ein bisschen. Ach, Garrett Dokes wird ja gedraftet, entschuldigt. Trill Williams und Darius Hodge haben zusammen 10 Snaps gespielt. Ich denke, da müssen wir jetzt auch nicht unbedingt drüber sprechen, weil das war jetzt nicht so atemberaubend, meiner Meinung nach. Und damit kommen wir quasi zu unserem ersten Spieler, der undrafted gegangen ist, der aber tatsächlich auch gespielt hat. Und zwar, also für mich hat so ein bisschen gewundert, wieso Robert Jones erst so spät reinkam, weil wir hatten ja Probleme durchaus, und er hat im Spiel gegen die Bills, im Spiel 2 hat er gespielt, und dann hat er gegen die Jets in Week 15 und gegen New England dann richtig Snaps gesehen. Insgesamt hat er 79 Snaps gespielt in der Offense als Undrafted Free Agent. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Ja, Tobi, möchtest du was zu Robert Jones sagen?
Also er ist ja undrafted zu den Miami Dolphins gekommen, weil wir ihm das meiste Geld geboten haben. Bei den Undrafted Free Agents läuft das meiste ja dann über niedrige fünfstellige Beträge, die man an die Spieler zahlt, die dann eben solche Verträge unterschrieb. Er hatte eine relativ gute Perspektive. Warum es jetzt letztendlich bei ihm nur zu diesen, was hast du gesagt, 79 Offense Snaps und 28 Special Team Snaps gereicht hat bei unserer O-Line, bin ich ehrlich gesagt nicht so drin im Thema, aber wie du schon angedeutet hast, es ist ja auch bezeichnend, dass er in unserer O-Line, die ja nun weiß Gott nicht die konkurrenzfähigste in der Liga gewesen wäre, um das mal freundlich auszudrücken, da nicht zum Zuge kommt. Er hat das, was er gespielt hat, woran ich mich erinnern kann, hat er solide gespielt, aber war jetzt auch nicht überragend. Hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr von erhofft, aber kannst du von einem undrafted Free Agent auch realistisch gesehen dann auch nicht wirklich viel mehr erwarten?
Ja, gut. Also das, was er gespielt hat, war okay. Und ja, da muss man jetzt einfach mal schauen, wie es in der nächsten Saison aussieht. Ich denke, das ist ein Spieler, wo wir ein Auge drauf haben sollten. Es ist ein undrafted Free Agent, der gespielt hat, der natürlich in einer der schlechtesten Units der NFL oder der schlechtesten Unit vielleicht sogar der NFL gespielt hat. Und dementsprechend ja ein bisschen vorsichtig sein, aber ich bin da verhalten optimistisch, dass der zumindest im Camp nochmal auf sich aufmerksam machen kann. Das wäre so meine Hoffnung. Und ich fand es, also ich meine, wir hatten ja auch mit Jan Wegwert die Folge nach dem Draft, die wir vermutlich dieses Jahr auch wieder haben, mit Jan zusammen. Da hat er auch über Robert Jones gesprochen. In den Blog vom Jan könnt ihr auch mal reinschauen. Draft-Content und College-Content par excellence. Sehr, sehr viel zu lesen. Sehr, sehr viel geiles Zeug zu lesen. Das nur da als Shoutout einfach mal zwischendurch. Und ja, er hatte Robert Jones ja als einer so seiner Sleeper beziehungsweise der Rohdiamanten, die da noch rauskommen können. Dementsprechend, ich bin gespannt, ob da noch was wird. Jetzt mit dem neuen Staff könnte ich mir da vielleicht sogar vorstellen, dass es vielleicht am Ende reichen kann, dass er sich einen Spot erkämpfen kann, weil eben der Rest der Line nicht so gut war. Aber da müssen wir schauen, was sich in der Free Agency tut und was sich im Draft tut. Micho?
Ja, also erstmal, wer sich die Folge von Young Wegwert nochmal anhören möchte, ne, bei YouTube hier rechts oben in der Ecke verlinke ich euch das. Ansonsten, ja, man muss auch sagen, er hat gegen die Bills gespielt. Und ich meine, ein paar Snaps, und zwar, ich meine, im ersten Spiel gegen die Bills. Ist das richtig, Rico?
Das ist korrekt.
So, und in einer Reihe beschämender Auftritte einer schlechten O-Line war das wohl so ziemlich mit das schlechteste Spiel.
Aber er kam...
Also, die zerlegt worden sind...
Aber er kam ja erst zum Schluss rein.
Ja, trotzdem. Da sind wir tatsächlich regelrecht zerlegt worden. Von Anfang bis Ende. Also da hatten wir ja quasi ja gar keine Chance.
Naja, aber er hat in den 7 Snaps hat er eine 92,4 Grade im Tackling bekommen.
Jo, toll.
gegen die zweite und dritte Reihe der Bills
wahrscheinlich. Hey.
Ich bin beeindruckt. Ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen auch was mit dem Coaching zu tun haben kann. Ich will nicht über alle die Rookies und so weiter, die wenig gespielt haben, den Stab brechen. Vielleicht sollten wir gleich mal generell über unsere Erwartungen an Rookies und an undrafted Rookies oder sowas stellen. Aber du hast es gerade eben richtig gesagt, Rico, ein neuer Staff kann da eventuell Wunder bewirken, denn ein alter Staff hängt natürlich extrem an den Spielern, die er geholt hat, weil er eventuell auch ein bisschen davon abhängig ist, dass die letztendlich funktionieren. Allzu viele Busts dürfte auch einem Brian Flores klar gewesen sein, darf ich mir nach diesem Draft dann irgendwann nicht mehr leisten. Vor allen Dingen, wenn er dann ja gegenüber Chris Greer, was man ja so im Nachhinein rausbekommen hat, so versucht hat, die Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise seinen Willen durchzusetzen. Und wenn er seinen Willen versucht durchzusetzen, ist er auch davon abhängig, dass das funktioniert. Und dann ist es schon schwer, ein Risiko einzugehen und einem undrafted Rookie da eine Chance einzuräumen, weil man will ja, dass seine Sachen funktionieren. Ist natürlich alles ein Blick in die Glaskugel, aber so ähnlich wie du bin ich da zumindest ein bisschen verhalten optimistisch, dass er nicht chancenlos ist, zumindest auf Dauer eine Rolle in der tiefen Rotation zu spielen oder zumindest den Cut zu oder den ersten Cut. Es gibt wieder zwei Cuts, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, zu überstehen. Es gibt wieder zwei Cuts, oder Tobi?
Drei.
Drei gibt's.
Okay. Ja, von 90 auf 82, von 82 auf 74 und von 74 dann auf 53. Ja,
und da komme ich halt zum Beispiel nie richtig mit, wie viel Cuts es wirklich gibt. Aber dass er die Chance hat, zumindest die ersten, vielleicht sogar den ersten Cut, vielleicht sogar die ersten beiden Cuts zu überstehen. Ne? Also da bin ich dann auch optimistisch. Und so ähnlich sehe ich das, weil ich da nochmal drauf gleich hinaus möchte, so ähnlich sehe ich das bei Trill Williams, der dementsprechend auch nicht wirklich die Riesenchance hatte, aber ja durchaus als äußerst interessanter Undrafted Rookie galt. Und da muss man einfach mal gucken. Wer weiß, vielleicht braucht man da tatsächlich mal ein kleines bisschen Geduld. Nochmal, es geht ja nicht um Spieler im Normalfall, die auf Dauer starten werden.
Nee, das stimmt. Es geht um Spieler, die ja in der Rotation auffällig sein können. Positiv auffällig sein können. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Gut, damit haben wir quasi alle undrafted Free Agents schon durch. Dann geht es in die nächste Riege und zwar Runde 7, Garrett Dokes und Robert Jones waren die Spieler, die Miami Dolphins gedraftet haben. Garrett Dokes hat, ja?
Rico, du meinst Larnell Coleman.
Meine ich ja.
Jones hatten wir ja gerade, ist der andere.
Ich war gerade irritiert. Ich habe sein Bild gesehen und dachte so, ja, passt. Aber du hast recht. Ich hätte es jetzt einfach professionell überspielt und die Leute hätten sich gedacht, hä? Hätte sie 10 Mal zurückgespult, hat er es wirklich gesagt? Ja, Garrett Dokes wurde ja in der 7. Runde gedraftet. Running Back von Cincinnati und hat nie das Feld gesehen. Tobi, weißt du da vielleicht mehr?
Ja, es war ein bisschen schade. Er war ja die meiste Zeit im Practice Squad. Dann wurde er einmal, als es bei uns bei den Running Backs, ich glaube damals, als wir ein paar Spieler mit Corona verloren haben, elevated. Da hatte man schon gedacht, ja gut, vielleicht kriegt er jetzt mal seine Snaps, aber er hat sich nie so wirklich durchsetzen können, dass er A, eine Chance bekommen hätte oder B, dass er auch wirklich so gebraucht worden wäre, als dass er sich hätte zeigen können. Also fand ich ein bisschen schade, aber offensichtlich reicht es ja dann doch entweder noch nicht oder doch nicht für höhere Weihen. Garrett Dokes ist ja eher so der Typ klein und stabil, nenn ich's mal. Ich hätte mir vor der Saison gedacht, dass er eventuell Backup für die Snaps sein könnte, die Malcolm Brown bei uns vor der Saison theoretisch hätte spielen sollen. Aber ich gehe davon aus, dass wir durch die Verpflichtungen von Duke Johnson und Philip Lindsay einfach nicht mehr den Bedarf hatten an Garrett Dokes und dass er weder dann an Gaskin noch an Ahmed noch an den anderen beiden genannten wirklich hätte vorbeikommen können. Von daher die anderen einfach besser, er nie wirklich eine Chance bekommen und naja, den Zeitpunkt vielleicht ein bisschen verpasst, leider.
Ja, ich finde es auch ein bisschen schade. Ich weiß nicht, Micho, hast du da eine Einschätzung zu der Situation?
Ja, also er ist ja mehr so der Typ, ich will jetzt nicht sagen klassischer Fullback, aber ist mehr so der Typ Goal-Line-Back tatsächlich, der auch im Passing-Game wohl relativ gut einsetzbar war oder gewesen wäre. Und auch hier habe ich das Gefühl, dass er nie wirklich eine richtige Chance hatte. Das heißt nicht, dass ich Garrett Dokes zutraue, jetzt hier der weiß Gott was wie tolle Running Back zu sein oder sowas von der individuellen Klasse her. Ich glaube aber, dass unser System gar nicht so sehr für ihn ausgelegt war, so dass er da nicht wirklich eine Chance hatte. Er hat noch mal die Möglichkeit jetzt unter McDaniel zu zeigen, dass er eventuell was kann, aber es wird natürlich hart für ihn. Bei einem 7. Runden-Pick erwarte ich, dass er einen Shot hat auf eine tiefe Rotation, auf die hinteren Rotationsplätze. Und da hat Tobi richtig gesagt, da waren wir dann später stark besetzt. Für mehr hat es bei ihm nicht gereicht, deswegen kam er da nicht dran vorbei. Und wenn wir jetzt sagen, wir bleiben bei Duke Johnson zumindest und bei Miles Gaskin, ich glaube, das ist, glaube ich, schon fast, also ist in meinen Augen relativ klar, dass wir dabei bleiben. Dass wir wahrscheinlich noch einen Running Back holen, weil McDaniel auf irgendwo zumindest, auf irgendeine Art und Weise, dann wäre er die Nummer 4 oder muss ich mit der Nummer 3 messen bei uns im Kader oder Salvan Ahmed halt eben. Und ob es dafür reicht, boah, das wage ich nicht zu bezweifeln. Da muss er schon wirklich gut ins System passen und einen Sprung nach vorne machen. Das sehe ich halt einfach so als kritisch an.
Ja, aber dann wagst du es zu bezweifeln, oder?
Ja, ich wage es zu bezweifeln, dass er tatsächlich eine große Rolle spielt, was ich sehr schade finde, denn ich fand sein Skillset eigentlich interessant, um es mal so auszudrücken. Interessant, und ich habe mir gedacht, dass man damit was anfangen kann, aber anscheinend war für dieses Skillset bei uns im Roster, beziehungsweise im Gameplan nie der entsprechende Platz. Und das finde ich zwar ein bisschen schade, aber solche Fälle wird es immer wieder geben. Und das will ich jetzt auch nicht Brian Flores unbedingt einlasten, weil solche Fälle wird es auch unter McDaniel geben. Solche Fälle gibt es unter jedem Coach. Ganz einfach.
Das ist korrekt. Gut, kommen wir zu Lanell Coleman. Der 7. Runden-Pick Offensive Tackle von UMass hat sich eine Knieverletzung in der Preseason zugezogen. Und das hat dazu geführt, dass er auf IA gelandet ist und deswegen keinen einzigen Snap gespielt hat. Tobias, du bist ja unser News Guy. Gibt es Updates, was Verletzungsstatus von Lanelle Coleman angeht?
Ich habe nichts gelesen. Man kann aber damit rechnen, dass er in die Vorbereitung zur neuen Saison wieder voll einsteigen wird. Zumindest auf Twitter ist er einigermaßen aktiv.
Immerhin, also das sollte zur Hoffnung geben, dass er auf Twitter aktiv ist, weil, ja, da bin ich auch aktiv und das gibt uns allen doch auch Hoffnung. Gut, aber dazu... Aber
bevor ihr fragt, den Namen seiner Freundin oder Frau kenne ich nicht.
Gut, noch nicht.
Arbeitsauftrag. Ja.
So, ich denke, zu Lanelle Coleman müssen wir dann auch nicht mehr viel sagen. Und dann springen wir tatsächlich von Runde 7 in Runde 3. Und in Runde 3 kommen Spieler, wo wir, glaube ich, so ein bisschen Bauchschmerzen haben, könnte man das sagen. Und zwar Tight End Hunter Long vom Boston College, den wir an Position 82 gedraftet haben. Hunter Long hat offensiv 90 Snaps gespielt, davon waren 68 Blocking Snaps, wenn ich das in meinen Unterlagen richtig notiert habe. Und dementsprechend waren 22 im Passing Game. Das ist korrekt. Ja, Micho, hättest du dir von Hunter Long mehr erwartet und was hättest du erwartet und was glaubst du, wie es weitergeht und ja, lass dich aus.
Also, bei dem Spieler Runde 3, bis Mitte Runde 3, und da ist er ja knapp dran, erwarte ich eigentlich, dass er ein potenzieller Starter ist, beziehungsweise vielleicht sogar startet. Ja? Das ist so ein bisschen das, was ich erwarte. Wir können nachher, da habe ich sowieso noch was mit euch vor, als kleine Überraschung, wo ich ein bisschen über Draftbewertung mit euch reden möchte. Ernsthaft? Weil ich da seit längerem bei einem System überlege, wo ich dann gerne eure Meinung hätte. Das hängt damit auch zusammen. Hunter Long war natürlich verletzt. Wir wissen, best ability is availability. Kennt ihr den Spruch? Da hat er nicht besonders geglänzt. Vorsicht, Tight End ist in meinen Augen neben Quarterback die am schwierigsten zu erlernende Position in der Offense. Einfach, weil du so unheimlich viel verschiedene Dinge machen musst. Und rein theoretisch ist auch ein Mike Gesicki erst dann gut geworden, als im Prinzip er nicht mehr als Tight End eingesetzt wurde, sondern als Receiver. Also er musste ja quasi nicht mehr wirklich als Tight End agieren. Dementsprechend ist das, was er lernen muss, ordentlich weggebracht worden. Und lernen hin und her, nichts ersetzt Snaps und Spielpraxis. So, und Hunter Long, verletzt, stellt sich dann dementsprechend höchstens als Tight End Nummer 3, beziehungsweise wenn er sich von der Verletzung zurückgekämpft hat, als Tight End Nummer 4 oder sowas, hinten an und muss dann ein paar Snaps spielen. Würde ich noch keinen Stab über ihn brechen wollen. Er hat jetzt aber auch nicht direkt den absoluten Durchbruch gehabt. Aber ich finde, das zu bewerten, schwierig. Also finde ich tatsächlich schwierig. Und würde sagen, also ich hätte mir mehr erwartet, ich hätte mir grundsätzlich mehr erhofft, das war aber aufgrund der Verletzung nicht möglich. Und auch hier erwarte ich, dass er im nächsten Jahr, wenn er bei uns bleiben will, tatsächlich einen Sprung nach vorne machen muss. Ansonsten muss man ja die Draftposition bedenken. Und selbst wenn man dann nicht von einem Bust redet, wenn er kein Starter wird, ist er zumindest dann zu hoch gepickt worden. Aber das, da braucht es noch Zeit, um das endgültig zu beurteilen.
Okay, danke dafür, Tobi.
Ja, ich würde jetzt auch nicht großartig da irgendwelche Bewertungen für Hunter Long abgeben, wenn er, ich glaube, 10 oder 11 Spiele in der Saison inactive war und eben noch unter den Folgen seiner Verletzung gelitten hat. Der Tight End Room bei den Miami Dolphins wird in Bewegung sein. Wir haben ja in der letzten Woche schon erwähnt, wer da alles Free Agent wird bei den Dolphins. Und er hat die Chance, gerade auch mit dem neuen Coaching-Staff, einen Schritt nach vorne zu machen und da eine gute bis sehr gute Rolle spielen zu können. Ich bin gespannt, wie er seine Chance nutzen kann, ob er sie nutzen kann. Und naja, ne, wir haben bei vielen Spielern gesagt, gebt denen erstmal eine komplette verletzungsfreie Saison, dann kann man sie evaluieren und das sollten wir auch Hunter Long zugestehen.
Das stimmt. Micho, du möchtest da was zu sagen?
Ja, beziehungsweise ich habe eine Frage. Ich bin ja, ihr wisst ja, was so Daten, vor allem was Offseason angeht, nicht ganz so firm. Aber jetzt nach dem offiziellen Ende, ist es nicht so, dass da irgendwie gewisse Dinge nicht sein dürfen? Dürfen die nicht irgendwie keinen Kontakt zu dem Coach haben? Es wird ja nicht trainiert. Wie war das nochmal? Weil das ist, glaube ich, wichtig für unsere Bewertung. Denn bevor ihr antwortet, ich will kurz darauf hinaus, kurz erklären, worauf ich hinaus will. Wir sagen jetzt immer, unter dem neuen Coaching-Staff gibt es ja die und die Chance. Aber der neue Coaching-Staff kommt halt auch mit einer klaren Idee. Und der hat halt Tape und sieht, was vorher passiert ist und muss sich dann entscheiden, was im Free Agency und Draft passiert, eventuell bevor er die Spieler richtig sehen kann, mit denen richtig reden kann, bevor er richtig Bescheid weiß. Klar, man kann sich mit einigen anderen Coaches austauschen und so weiter und so fort, aber irgendwas war dann doch.
Nein. Also Mike McDaniel spricht schon mit all unseren Spielern. Also da ist definitiv, es gibt klare Richtlinien, was die Trainingseinheiten angeht, ja. Also da gibt's klare Regeln, aber unterhalten darf er sich den ganzen Tag mit denen.
War das nicht damals? Ich erinnere mich, als Adam Gase kam, da hieß es, dass Ryan Tannehill Trainingseinheiten gemacht hat mit Peyton Manning, einfach dann, weil vorher irgendwie es nicht möglich war. Ja, ich weiß nicht, ob das Training war oder was auch immer.
Ja, Trainingseinheiten sind nicht erlaubt.
Ja, genau, also weil nicht mit Adam gehst. Ja, aber nur unter Trainingseinheiten. Also Trainingseinheiten gehören schon dazu, dass du eine Sache vollkommen bewerten kannst als Coach.
Ja gut, organisierte Trainingseinheiten sind halt so nicht erlaubt, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Das ist jetzt bei mir aus dem Stegreif. Also weil die NFL ja klare Richtlinien hat, wann darf wie, mit was für Sachen trainiert werden. Wenn du einen neuen Coach hast, darfst du halt früher starten mit dem Trainings, weil du halt neuer Coach bist und natürlich die Sachen viel mehr einstudieren musst, als wenn du jetzt das Second- oder Longer-Year-Head-Coach bist. Dementsprechend, das gibt's. Aber ansonsten ist klar geregelt, was wie gemacht werden darf. Aber unterhalten dürfen sie sich den ganzen Tag. Also ja, die können auch Trainingspläne kriegen. Aber es gibt halt keine organisierten Trainingseinheiten.
Ja, aber dementsprechend fehlt ja natürlich als Coach, als neuer, du hast ja eine gewisse Idee und du musst ja gucken, ob die Spieler da reinpassen. Und das kannst du meiner Meinung nach erst im Training oder sowas sehen. Das heißt, du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass ein Spieler, von dem es auch wenig Tape gibt oder so, dass der in dein System passen wird. Das heißt, du musst dich da eventuell auch anderweitig gucken. Und Hunter Long muss trotz allem dann damit rechnen, dass es ordentlich Konkurrenz geben wird, der er sich dann auch noch stellen muss. Denn nach der Saison kann man nicht sagen, dass wir auf ihn zählen können. Das können wir definitiv nicht sagen.
Naja gut, es gibt ja immer Spieler, die irgendwie vom Coaching-Staff übernommen wurden. Natürlich ist das dann biased. Aber es gibt, ich weiß nicht, also ich glaube, dass NFL-Teams auch ihre Trainingseinheiten filmen. Und dementsprechend hättest du halt sehr viele Trainings, wenn nicht alle Trainings, sogar auf Tape. Also zumindest einen gewissen Teil. Und dementsprechend ist für mich jetzt, ja, natürlich ist es ein Nachteil, wenn du weniger den Spieler gesehen hast. Aber ich denke auch, die 49ers, also gerade jetzt zum Beispiel beim Hunter Long, da werden auch die 49ers vermutlich gewisses Tape, also die College-Evaluation haben und darauf kann man halt aufbauen. So, also das sehe ich jetzt gar nicht so als Riesenproblem, muss ich gestehen.
Ja, es war nur eine generelle Anmerkung, weil wir immer sagen, unter dem neuen Staff, aber der neue Staff muss sich halt auch was überlegen und eventuell neue Spieler holen. Das heißt, du hast auch noch zusätzliche Konkurrenz, ne? Das ist halt immer noch das, was ich halt noch anmerken soll. Das heißt ja nicht, dass ich die Spieler komplett außen vor sehe, aber ich möchte halt trotz allem die Aussage, die ich ja auch treffe unter dem neuen Staff, dementsprechend auch wiederum mit einem kleinen Fragezeichen versehen.
Naja, aber du musst auch sehen, dass zumindest einer der Coaches, die neu bei den Miami Dolphins anfangen, zumindest das College-Tape von Hunter Long live gesehen hat. Weil der O-Line-Coach unter anderer Funktion ja bei Boston College war. Also da hat man schon eine gewisse Expertise.
Jetzt was Hunter Long angeht, aber wir reden ja auch von anderen Spielern, wo wir sagen, unter dem neuen Staff.
Du hast da so viele Möglichkeiten, dir da das Tape zu holen. Also da werden die schon eine gewisse Grundlage haben und werden schon sehen. Und selbst wir Amateure können uns anhand der zig Draft-Vorbereitungs Prospect-Seiten könnten uns theoretisch informieren. Die haben die Möglichkeit, das dann noch mit Bildern zu unterlegen. Also die werden schon jetzt in dieser Zeit nicht viel anderes machen, als zu evaluieren, welche Spieler habe ich, welche brauche ich und welche mache ich in der Free Agency. Also gehe davon aus, dass die Coaches, selbst wenn sie jetzt nicht in der Facility mit den Spielern zusammenarbeiten dürfen, dass die trotzdem einen Überblick darüber haben, was die Spieler machen. Wie Rico schon sagt, die haben ja Trainingspläne. Wie man unter anderem von Social Media erkennt, gibt es verschiedene Trainingseinheiten quer über die USA verteilt, dass mehrere Spieler, egal welcher Mannschaften, gemeinsam dann trainieren und sich fit halten. Das gibt es. Dann werden die Coaches ganz viel Tape gucken, über den ganzen Tag verteilt, und die werden schon eine Idee davon haben. Also das hat schon eine breite Grundlage. Das ist Profisport, und wir sollten nicht glauben, dass das Ganze nicht hochprofessionell stattfindet.
Ja, ich hoffe, dass ihr mich nicht falsch versteht. Das meinte ich auch nicht. Das sollte auch nicht eine Kritik am Trainingsstaff sein oder sowas, sondern mir geht's einfach nur darum, dass wir halt immer gesagt haben, ja, unter dem neuen Staff macht er halt einen Schritt nach vorne. Das ist eine Aussage, die ich zwar auch tätige und die ich auch so sehe, die ich nur ein bisschen in dem Moment in Zweifel ziehe, weil ich halt sage von wegen, okay, als neuer Staff guckst du halt eben nicht unbedingt immer nach den Spielern in den hinteren Reihen, weil du die in der Regel auch ersetzen kannst und musst halt gerade, wenn ein Spieler wichtig für dein System ist, was ja heißt, wenn die einen Sprung nach vorne machen, guckst du auch schon nach neuen Spielern. Das denke ich einfach. Und deswegen, ja, die Möglichkeit ist da. Ich würde es nur nicht als Allheilmittel sehen, weil ich das jetzt bei Hunter Long gesagt habe, bei Lionel Coleman haben wir es, glaube ich, gesagt. Ich habe es bei Trill Williams gesagt. Also von daher, bei Garrett Doakes, es ist mir aufgefallen, dass ich das dann, ich selber auch, ein bisschen inflationär verwende und da einfach nur vorsichtig sein muss, eben an den neuen Coaching-Staff da auch nicht zu hohe Erwartungen zu stellen bezüglich der neuen Spieler. Das wollte ich damit letztendlich ausdrücken. Nicht, dass es unprofessionell ist oder sonst irgendwas. Das meinte ich überhaupt nicht.
Naja, aber du musst ja schon sehen, dass gerade die Tight-End-Coaches oder die neuen Coaches, die mit den Tight-Ends arbeiten sollen, gerade in der Entwicklung und Evaluation von Talent im Tight-End-Bereich im Vorfeld schon gute Erfahrungen gemacht haben und gute Tight-Ends rausgebracht haben, sodass man davon ausgehen kann, dass die Möglichkeit, dass aus Hunter Long vielleicht noch ein guter Tight-End wird, sicherlich besser ist als bei einem Coach, der das in seiner Vita noch nicht stehen hat.
Will ich nicht sagen, eine Handweisung. Es ging ja auch nicht nur um Hunter Long. Es ist mir nur am Beispiel von Hunter Long aufgefallen, dass auch ich, ne, ich nehme mich da ja gar nicht aus, das sehr häufig gesagt habe jetzt schon, bei einem Spieler, der letzte Saison halt nicht unbedingt die Leistung, aus welchen Gründen auch immer, gebracht hat, sage, unter dem neuen Staff. Und da, wie gesagt, will ich halt nur für mich selbst ein bisschen auch in Frage stellen, die Aussage.
Naja.
Okay. Ja. Habt ihr beide, denke ich, jetzt sehr ausführlich diskutiert, das für und wieder. Und es ist sicherlich, denke ich, ein Punkt, der wichtig ist, aber im Bereich der NFL sicherlich professionell angegangen wird, und dementsprechend kommen wir weiter. Wir sind in Runde 2 und jetzt haben wir noch 4 Spieler und noch 2 Runden. Unglaublich, was wir wieder an Draftkapital hatten. Und an 42 haben wir nach einem Uptrade Liam Eckenberg gedraftet von Notre Dame, von den Notre Dame Fighting Irish. Der Kollege hat 1118 Snaps gespielt im Blocking, hat in jedem Spiel mitgespielt gegen die Bills. Es war das einzige Spiel, wo er danach erst reinkam, aber noch 29 Snaps hingelegt hat. Insgesamt hat er in seinen 704 Pass-Blocking-Snaps 62 Pressure zugelassen, gehört damit zu den Top-Leuten der NFL, was die Zahl angeht. Das ist natürlich dann, ja, ich sag mal, nicht so gut, wenn man sich das anschaut. Aber das ist nun mal so. Es gibt tatsächlich nur einen Spieler, der mehr Pressure zugelassen hat Der hat aber auch 70 Snaps mehr gespielt und 5 Pressure mehr zugelassen. Micho, weißt du, wer dieser Spieler ist?
Jesse Davis oder Austin Jackson?
Nein, von den Rookies, Entschuldigung.
Welcher Spieler könnte das sein? Also einer der, wir reden mal von Tackles oder generell von
Alle Linemen, die es so gibt. Aber Rookie-Linemen.
Mir kommen drei in den Kopf, die es sein könnten. Ich fange mal mit dem an, den ich, schwer, aber wenn du schon so fragst, nee, Penny Sewell glaube ich trotzdem nicht. Ich sage jetzt mal Penny Sewell.
Penny Sewell ist tatsächlich auf Platz Nummer 8 mit 35. Hat 644 Passblocking, Passblocking Snaps gespielt, 5 Sacks zugelassen, 8 Hits und 22 Quarterback. Harry, 35 insgesamt damit.
Elijah Vera Tucker hätte ich sonst noch im Angebot.
Der ist auf 6. Wir kommen der Sache näher mit 42.
Und einfach, weil ich wahrscheinlich im Draft, weil ich ihn auch in meinem persönlichen Mockdraft relativ weit oben hatte, hätte ich jetzt noch an Alex Leatherwood gedacht.
Der Kandidat hat 100 Punkte. Alex Leatherwood hat, weil er hat ja Tackle und Guard gespielt, hat er 257 Snaps auf Right Tackle und 924 Snaps auf Right Guard gespielt. 67 Pressures hat er zugelassen. Wie gesagt, hat zwischendurch dann Guard gespielt, was ich dann noch ein bisschen krasser finde. Aber ja, das nur, um das mal einzusortieren. Insgesamt hat Liam Eckenberg im Run-Blocking eine 57,9, im Pass-Blocking eine 46,9. Great. Bekommen von PFF. Das kann man jetzt halt erstmal so im Raum stehen lassen. Es gab gute Spiele, es gab aber mehr auch nicht so gute Spiele. Und ja, für mein Dafürhalten gut. Das ist halt, wenn du als Rookie schon, weil du spielst ja eigentlich, hast Left Tackle gespielt, solltest dann, haben mir viele gesagt, Right Tackle oder Right Guard. So, okay. Auf Guard hätte ich noch eher gesehen, aber gab es ja keinen Platz, weil er musste ja dann direkt auf Left Tackle starten. Und das sah gegen die Patriots im ersten Spiel gar nicht so schlecht aus. Ein Pressure nur zugelassen, das passte. Aber danach fing es halt an. Danach hat er dann Right Tackle gespielt und dann ist er nach dem Spiel bei den Colts wieder auf Left Tackle gerutscht, weil ich glaube Austin Jackson dann auf Left Guard gezogen wurde. Insgesamt, ja, ich denke, wir haben da das Gleiche wie bei Austin Jackson zum Beispiel, dass wir sagen, wir hoffen, im Jahr 2 verbessert er sich. Ich sehe da natürlich Potenzial. Ich sehe das inzwischen aber ein bisschen nüchterner, muss ich sagen, weil, ja, dass da jetzt auch richtig was draus wird, muss man schauen. Ich denke, da kommen wir in den nächsten Wochen auch noch drauf zu, wenn wir uns mit der Free Agency nächste Woche beschäftigen. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit Liam Eckenberg eher auf Left Guard in Zukunft liebäugeln. Ich könnte es mir vorstellen, aber wissen tue ich es natürlich nicht. Tobi, wie schätzt du die Leistung von Liam Eckenberg ein und ja, wie siehst du seine Zukunft?
Ich würde es mir wünschen, dass man ihn, dass man ihm eine Position gibt, die seinem Skillset vielleicht etwas mehr entgegenkommt und dass man ihn auch da durchspielen lässt. Der Mann ist, und das haben wir ja auch in der Draft-Nachbereitung schon gesagt, dass wir ihn nicht als Tackle sehen. Und er ist kein NFL-tauglicher Tackle, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ob er ein NFL-tauglicher Guard ist, durfte er selten bis gar nicht beweisen. Ich weiß nicht, ob du da Zahlen hast, wie viele Snaps er auf Guard spielen durfte. Weil er ja eigentlich auch
null als,
siehst du, weil er eigentlich ja auch als Guard im Pre-Draft-Prozess schon eingeschätzt wurde. Man sollte ihm vielleicht, und das ist unser Ziel, ein paar erfahrene Leute an die Seite geben, damit er an deren Seite sich entwickeln kann und sein Potenzial weiter fördern kann. In der Line, die eh schon nicht gut war, hatte er da gar keine Möglichkeit, auf der aus meiner Sicht auch falschen Position da groß positiv auf sich aufmerksam zu machen. Ich finde, er ist ein Opfer der Umstände und klar, er ist nicht der Elite-O-Liner, den wir uns alle gewünscht hätten. Das kann man sehen, aber wie gut er wirklich ist und wie gut er dann auch als Guard werden kann, das sollte man im nächsten Jahr dann versuchen herauszufinden.
Ja, da stimme ich dir zu. Micho?
Ja, also ihr habt mir das meiste, habt ihr mir jetzt schon aus dem Mund genommen. Trotz allem will ich da auf mehrere Dinge hinweisen. Erstmal auf den Unterschied zu Austin Jackson zum Beispiel. Austin Jackson hatte zumindest in seinem ersten Jahr tatsächlich erfahrene O-Liner an seiner Seite. Das hatte einen Liam Eikenberg nicht. Die O-Line war generell schlecht und ich glaube, dass das für einen Rookie grundsätzlich ein Problem sein kann. Und das Zweite habt ihr auch gesagt, nämlich, dass er nun mal kein Tackle ist. Das war auch relativ deutlich. Ich meine, ich kenne Notre Dame-Spieler etwas besser, weil ich Notre Dame tatsächlich verfolge. Und Liam Eikenberg lebt vor allen Dingen von seiner Spielintelligenz. Von seiner Spielintelligenz, von seiner Antizipation. Da hat er viel von gelebt. Er ist aber körperlich tatsächlich nicht in der Lage, gegen klassische Edge-Rusher oder Pass-Rusher in der NFL standzuhalten. Ich rede jetzt nicht von einem Aaron Donald oder sowas, sondern er ist einfach körperlich so sehr unterlegen auf Tackle, sowohl was seine Arme angeht, als auch was seine Power angeht, dass eigentlich klar sein musste, und den Vorwurf mache ich tatsächlich unserem ehemaligen Coaching-Staff, dass von vornherein klar sein musste, dass man ihn auf Tackle quasi verbrennt. Was ich viel bezeichnender finde, also wie gesagt, man kann ihn dann auf Guard setzen und auf Guard hat er eine Chance, vielleicht mit seiner Übersicht und seinem Skillset das Ganze zu machen. Auf Tackle ist er in der NFL in meinen Augen chancenlos. Aber was das Ganze für mich noch gravierender macht, ist, dass man ja im Training gesehen hat, sowohl Austin Jackson als auch Liam Eikenberg, und der Meinung war, dass Liam Eikenberg auf Tackle eine bessere Besetzung wäre als Austin Jackson. Und das, finde ich, zeichnet halt ein ganz, ganz deutliches, es sagt mehr über Austin Jackson aus, als über Liam Eikenberg, was sehr, sehr bitter ist, finde ich wiederum. Das sollte man sich mal durch den Kopf gehen lassen.
Ja gut, das steht ja eigentlich außer Frage. Und gut, dass das nachher nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, das ist, ich denke, definitiv auch klar. Man muss jetzt schauen, wenn ich überlege, ich glaube, wir haben letztes Jahr für immer noch so Draft-Grades gegeben. Das können wir nachher mal zusammenfassend machen. Und dann schauen wir einfach mal. Gut, gibt es noch etwas, was hier zu Liam Eikenberg gesagt werden möchte? Gut, dann gehen wir zu Javon Holland über. Der Pick an Nummer 36. Nachdem die Broncos ja vor uns getradet waren, um Javonte Williams zu picken, ich habe aufgeatmet. Und ich denke, am Ende der Saison können wir sagen, wir haben zu Recht aufgeatmet. Javon Holland hat eine hervorragende Saison gespielt. Der Safety von den Oregon Ducks hat einfach hervorragend gespielt. 16 Pressure insgesamt. Das ist für die Safeties alleine schon Weltklasse, weil die Safeties nicht so viele Pressures erzeugen. Das kommt über Scheme. Es gab nur einen Spieler, der mehr Pressure erzeugt hat. Tobi, das war wer?
Bei den Miami Dolphins oder insgesamt?
Insgesamt.
In der gesamten Liga oder als Safety?
Als Safety. Es haben tatsächlich ein paar Edge-Verteidiger ein paar mehr Pressure erzeugt.
Ja, da gehe ich schwer von aus. Oh Gott, ist mir der Name gefallen. Alex Leatherwood hätte ich aus dem Stegreif gewusst.
Ja, aber also von den Safeties.
Von den Rookie-Safeties?
Nein, von allen Safeties.
Hier. Ha! Wie heißt er denn jetzt hier? Dingenskirchen.
Dingenskirchen steht hier nicht auf der Liste.
Ja, ich passe, mir fällt der Name nicht ein.
Richtig, Brandon Jones.
Ja.
Also es gibt nur einen Safety, der mehr hat, der mehr Pressure erzeugt hat, 17. Ja. Das ist Brandon Jones an 2 Jordan Holland.
So. Ja, das weiß ich.
Also da kam halt viel Alpha übers Scheme zusammen. Insgesamt, wie gesagt, 16 Pressures, 45 Tacklings, Coverage hat er 22 Targets gesehen, von den 12 Targets ankamen. 4 davon waren im Endeffekt Touchdowns. Gut, ist halt bei einem Safety, denke ich, nicht selten der Fall, wenn da was ankommt, weil, ja, du bist ja kein Cornerback. Du stehst, wenn du die Coverage-Aufgaben hast, entweder vorne in der Zone oder halt hinten im Backfield, ganz tief im Backfield. Und da kann es dann schon mal passieren, wenn du einen Catch zulässt, dass es auch ein Touchdown wird, wenn es ein tiefer Ball wird. Insgesamt, wenn man sich das anguckt, ist beim Safety gerade auch immer sehr interessant, wie wurde er eingesetzt. Von den Snap-Counts her hat Jevon Holland 83 Snaps an der D-Line gespielt, 114 Snaps in der Box, als Free Safety 642 Snaps, im Slot 36 und als Corner 17. Also da bunt gemischt mit einem klaren Fokus auf als Free Safety, weil einfach der Speed so krass ist und die, wie Jevon Holland es schafft, auch Quarterbacks zu verunsichern, ist so krass und wie schnell er Gaps closen kann, die Spielintelligenz, also ich bin positiv überrascht. Ich mochte den Pick schon, aber ich bin einfach noch mal positiver von ihm überrascht worden. Und er wird in den nächsten Jahren einfach auch eine wichtige Rolle vermutlich bei den Miami Dolphins spielen. Wird er jetzt, wenn ihr das hört, ist er 22 schon. Er hat nämlich am 3.3. Geburtstag und wird am 3.3. jetzt 22 in 2022. Micho, wie ist deine Einschätzung zu Jevon Holland?
Ja, ich war ja am Anfang von unserem Pick nicht ganz so begeistert. Ich hätte mir lieber einen anderen Spieler gewünscht. Muss ich im Nachhinein natürlich revidieren. Hat das spitzenmäßig gemacht. War ein verdammt guter Pick, kann man nicht anders sagen. War ja auch unser Wunschpick auf Safety, muss man auch ganz klar sagen. War gut gescoutet, passt gut ins System. Ist, glaube ich, auch vielseitig einsetzbar. Und ich glaube, wir werden auch noch mindestens die nächsten 3 Jahre viel Freude an ihm haben.
Okay, Micho sag ich schon. Tobi.
Ja, wir hatten ja eine latente Schwäche auf Safety. Haben wir jetzt nicht mehr. Also was Jevon Holland da für eine Rookie-Saison gespielt hat, war sehr, sehr beeindruckend. Das muss man schon sagen. Und er ist einer dieser Keystones geworden, die wir auch gerade in der Secondary haben. Und ganz stark. Sollte der sich noch weiter verbessern können, jetzt auch durch die neue praktische Erfahrung der Defensive Backs Coaches, die wir da neu gerade auch in der Secondary an den Start gebracht haben. Bei Defensive Backs und Secondary merke ich gerade, ist irgendwie doppelt, aber egal. Wie Micho sagt, wir werden über Jahre da einen Spieler erleben, wenn er fit bleibt, der die Geschichte der Franchise massiv mitschreiben wird. Weil ich denke, der kann noch mehr.
Okay, ich war gerade kurz irritiert, ob da noch was kommt. Aber es kam tatsächlich noch was. Gut. Ja, ich denke, gut, erwarten kann man definitiv noch was von ihm. Wäre komisch, wenn wir nichts mehr von ihm erwarten könnten. Aber das dazu. Dann, wenn ihr nichts mehr habt, komme ich zu Jalen Phillips, dem Hometown Hero, könnte man sagen. Spieler, der bei der Miami University war. Edge Defender und den wir an Position 18 gepickt haben. Er hat 8,56 erreicht mit dieser Halbsack-Regel, was den Rookie-Rekord gebrochen hat von Bill Stanfill aus dem Jahre Schlag mich tot. Ich weiß es nicht. Also für die Dolphins auf jeden Fall schon mal sehr wertvoll. Laut PFF 10 Sacks insgesamt hat er 39 Pressure erzeugt in 402 Pass-Rushing-Snaps. So. Micho, ich überlasse dir die Einschätzung von Jalen Phillips.
Ich bin underwhelmed. Nein, also Jalen Phillips hat das Potenzial, ein absoluter Mega-Star-Pass-Rusher zu werden. Das sah jetzt im ersten Jahr rein von den Zahlen her nicht so aus, als würde er so der absolute Superstar-Pass-Rusher werden. Aber er hatte auch in unserem Scheme nicht unbedingt die Rolle, die Zahlen aufzulegen, sondern er hat viel Verteidiger auf sich gezogen, er hat viel Lücken bewirkt, er hat bewirkt, dass sich die gegnerischen O-Lines tatsächlich auch auf ihn ja ein bisschen konzentriert haben. Das hat die Line in die Länge gezogen. Das hat wiederum die Möglichkeit, unser Interior Defensive Line die Möglichkeit gegeben, durchzubrechen und mehr Druck zu machen. Insofern war er ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der in meinen Augen zwar nicht die Superzahlen aufgelegt hat, aber trotz allem seinem Status vollkommen gerecht geworden ist. Und dann gab es ja viele Gerüchte oder viel, was man vorab kritisieren konnte, eben aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit, so hieß es immer. Und ich weiß gar nicht mehr, wo es war, wo ich das am Anfang der Saison dann noch gehört hatte. Er hatte ja dann eine kleine Verletzung am Anfang der Saison. Da hieß es, ah ja, schon wieder ist es soweit. Und die Dolphins haben halt einfach verletzungsanfällige Spieler gedraftet, wo man ganz klar sagen muss, er hat das Problem mit diesen Gehirnerschütterungen gehabt. Davon war nicht die Rede. Und ansonsten war er halt überhaupt nicht verletzungsanfällig. Und ein kleineres Wehwehchen, wegen dem er mal ausgefallen war, war das ein Fußgelenk oder was es war? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Keine Ahnung. War jetzt auch nichts Dramatisches. Das heißt, auch an seiner Stabilität ist im Moment eigentlich nicht zu zweifeln. Natürlich kann man nach einer Saison noch nicht so viel sagen. Aber das ist zum Beispiel für mich jemand, der vielleicht nicht so eine auffällige Saison wie Javon Holland gespielt hat, was aufgrund an den Zahlen liegt, aber nicht weniger wichtige und letztendlich in meinen Augen eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Und das würde ich als Spitzen-Draft-Pick bezeichnen.
Tobi?
Ja, ich habe ja am Anfang der Saison immer so ein bisschen bei Jalen Phillips kritisiert, dass er den Druck, den er erzeugen kann, nicht so sehr auf die Sacks, auf die Sackzahlen rüber gesagt bekommt. Er ist am Anfang ein bisschen, ich will nicht sagen schwerfällig in die Saison gekommen, weil das wäre echt untertrieben. Also er hat gut angefangen, hatte zwischendurch eine bombenbärenstarke Phase, hat gegen Ende dann wieder nur in Anführungszeichen gut gespielt. Auch da bin ich gespannt auf die Entwicklung. Das Wichtigste, was man bei Jalen Phillips sagen kann, das hat Micho schon erwähnt, er hat 17 Spiele gespielt. Das heißt, er war nicht verletzt, er hatte kein Zipperlein oder keine Injury, die ihn gehindert hat, die komplette Saison durchzuspielen. Das Argument, was vor dem Saisonstart immer so ein bisschen rumgeschwelt hat, hat sich als haltlos dargestellt. Und da bin ich absolut bei Micho, auch bei Jalen Phillips, ganz klasse.
Irgendein Zipperlein hat er irgendwann, meine ich, oder?
Ja, aber er hat jedes Spiel, gespielt.
Aber ihr wisst auch nicht mehr, was das war, ne? War so unwichtig.
Nee, ich wie gesagt, er war ja nicht länger verletzt. Also das wird wahrscheinlich dann irgendeine Blessur gewesen sein. Ich meine, es wäre Knöchel oder sowas gewesen, aber er hat, wie gesagt, alle 17 Spiele durchgespielt. Das heißt, von wegen Injury Prone und bla bla macht eh nur die Hälfte der Spiele und so, kannst du halt absolutes Kontraargument geben. Und auch bei Jalen Phillips haben wir richtig gelegen, was den Pick angeht.
Das würde ich tatsächlich hauptsächlich so unterschreiben. PFF sieht das ein bisschen anders. Sie haben ihn tatsächlich recht mau bewertet. Aber da bei PFF habe ich immer so ein bisschen das Problem, gerade bei so Defensive Playern, wie wir sie einsetzen, wie Jalen Phillips, wie ein Andrew Van Ginkel, der letztes Jahr sehr gut, dieses Jahr dann nicht gut. Also, wo ich denke, so, hä? So, what? Also, gerade bei dieser Art von Defensive-Spielern finde ich CPFF-Grade ganz schwierig einzuschätzen. Wirklich schwierig, aber gut. Lassen wir da mal so stehen. Ich finde, er hat seinen Weg gemacht. Er hatte gerade am Anfang einfach massive Probleme, weil er ja bei Miami nur, da war er ein reiner Pass-Rusher, da musste er sich nur auf eine Aufgabe konzentrieren. Und das funktioniert halt in der NFL nicht und nicht bei dem, was wir gespielt haben. Na klar hast du Pass-Rusher, die sich nur auf den Pass-Rush konzentrieren können. Oder nur sich darauf konzentrieren, weil sie wirklich auch nichts anderes können. Aber Jalen Phillips hat mit die meisten Snaps auch in Coverage von den Edge-Defendern gespielt. Hatte auch insgesamt sehr viele Snaps. Das kommt natürlich dazu. Das muss man so ein bisschen ich sag mal, vielleicht auch querrechnen, dann relativiert sich das Ganze. Aber insgesamt für mich eine sehr gute Saison zum Einstieg. Und gerade für einen Spieler, der am Anfang viele Probleme hatte, überhaupt reinzukommen, hat er sich dann wirklich zwischendurch stark, stark gemacht. Und da bin ich auch sehr froh drüber. Gut. Tobi, wolltest du mit unserem Pick Jalen Waddle Nummer 6 weitermachen?
Das ist nett, dass du mich als erstes fragst. Ich hatte ihn ja schon vor anderthalb Jahren hoch auf der Liste und war absoluter Fan. Und klar muss man da jetzt immer mit in den Hinterkopf nehmen, dass wir für ihn sowohl runter als auch mit einem teuren Uptrade dann wieder hochgegangen sind. Aber ich muss sagen, der Spieler war, auch wenn man sieht, was so kurz hinter ihm noch vom Board gegangen ist, für die Miami Dolphins der Spieler, der die Offense getragen hat in diesem Jahr als Rookie. Und der Spieler, der gezeigt hat, dass er über Jahre eine sehr starke und sehr prägende Waffe der Offense sein kann und wenn er fit bleibt, sein wird. Also ich bin, ich muss ja jetzt sagen, so hoch, wie ich die Erwartungen an Jalen Waddle gehängt habe vor der Saison, ich bin nicht überrascht, aber es hat mich gefreut, dass ich mal einmal recht behalten habe.
So. Ich dachte, jetzt kommt so eine ganze Litanei und
aber du hast naja, ich hab gesagt, ich bin bei 800 Yards, und ich weiß gar nicht, wie viele Touchdowns habe ich gesagt. Ich glaube, auch 6 oder 7 Touchdowns bin ich zufrieden. Jetzt hat er 1015 Yards und 6 Touchdowns und hat ein Spiel noch wegen Covid aussetzen müssen. Also wenn ich da nicht begeistert bin, dann kann ich auch nicht helfen. Er ziert mit einem signierten Trikot ja auch inzwischen meine Wand hier. Von daher, war die Offense in 2021.
Micho, kannst du dem zustimmen?
Also ich möchte den Spieler Jalen Waddle gar nicht kritisieren. Herausragende Leistung, hat als Rookie die Offense getragen. Ich würde die Zahlen jetzt natürlich nicht so hochhängen, weil genau unsere Offense war Jalen Waddle. Das liegt einfach daran, dass der Ball quasi nirgendwo anders hinging. Ja, die Targets wurden nicht aufgeteilt, es wurde grundsätzlich Jalen Waddle gesucht und so weiter und so fort. Lag auch in unserem Scheme, aber auch das muss man erstmal schultern. Man muss dieses Volume erstmal auch hinbringen, ohne tatsächlich wirklich zu fehlen. Und man muss es auch in Produktion ummünzen und das hat Jalen Waddle getan. Also den Spieler möchte ich überhaupt nicht kritisieren. Was ich im Endeffekt, und das muss man dabei, finde ich, immer noch berücksichtigen, kritisiere, ist halt der Uptrade, den wir dementsprechend gemacht haben. Wir hätten Devonta Smith auch bekommen können und noch einen anderen Pick haben können. Und die Frage ist, ob das jetzt so ein großer Unterschied gewesen wäre. Ja, Devonta Smith hat bei den Eagles nicht die Zahlen aufgelegt. Allerdings auch sehr gut gespielt. Man wird nie wissen, ob ein Devonta Smith in unserem System nicht auch hätte solche Zahlen auflegen können. Die Frage ist einfach, ob ein Pick mehr nicht mehr wert gewesen wäre. Ich finde, die Frage muss erlaubt sein. Aber, wie gesagt, den Spieler Jalen Waddle selber möchte ich auch gar nicht kritisieren. Das ist trotz allem eine hervorragende Leistung. Und selbst wenn man den Uptrade kritisiert, was ich tue, letztendlich ist es ein Spieler, der den Unterschied macht. So. Ich bin der Überzeugung, das könnten auch andere Spieler sein, die den Unterschied dann auf Dauer ausmachen. Und da hätten wir vielleicht 2 von bekommen, aber das ist Spekulation. Und mit dem Spieler bin ich hochzufrieden.
Aber Micho, jetzt mal im Nachhinein gesehen, welchen Spieler hättest du denn an 12 noch bekommen, der dir das gegeben hätte, was Jalen Waddle dir gibt?
Ja, ich glaube zum Beispiel tatsächlich, dass man Devonta Smith bekommen hätte. Wäre dann die Frage gewesen, oder ob man dann nochmal einen Spot oder sowas hochgehen muss. Und was letztendlich, ob der einem das nicht auch gibt, das kann man so, das ist jetzt reine Spekulation, ob oder ob nicht. Also möglich, für möglich halte ich das, Punkt. Trotz allem möchte ich da nicht, darum nicht an Jalen Waddle rumkritisieren. Also an Jalen Waddle selber, ihn grundsätzlich an 6 zu nehmen, ist, glaube ich, war genau richtig, war auch gut so. Den Uptrade auf 6, den finde ich, kann man kritisieren, aber nicht den Spieler selber und den Pick an 6.
Naja, aber da drehen wir uns wieder in dieser Diskussion, die wir schon zigmal geführt haben. Wenn du Jalen Waddle wirklich willst und wenn du Jalen Waddle als den Spieler siehst, der den Unterschied für deine Franchise über Jahre ausmachen kann, dann finde ich diesen Upside zwar immer noch teuer, ja, aber legitim.
Ich weiß, was du meinst, aber es muss dann auch erlaubt sein. Und ich meine, wir sind nun mal keine Coaches. In gewisser Art und Weise, und ich weiß, das ist ein hochtrabendes Wort jetzt, in gewisser Art und Weise ist das etwas wie Sportjournalismus, was wir hier betreiben. Und der funktioniert nun mal nicht auf die Art und Weise nach dem Motto, die wissen, was sie tun und die wissen, was sie wollten, sondern der funktioniert tatsächlich nach dem Motto, was wäre denn sonst noch auch anders möglich gewesen? Was wäre eventuell besser gewesen? Und ja, also Jalen Waddle hat eine hervorragende Leistung gebracht, gar keine Frage. Aber die Frage ist halt einfach, und die muss, finde ich, die muss einfach nur erlaubt sein, ob nicht zwei andere Unterschiedsspieler ohne den Uptrade möglich gewesen wären. Aber nochmal, das soll keine Kritik an Jalen Waddle sein.
Naja, klar, gebe ich dir recht, wenn du einen Namen wirklich dann konkret auch genannt hast, was du getan hast, aber mir ist dieses allgemeine Wischiwaschi dann, ja, dann hätten sie besser was anderes gemacht, bla bla, das ist mir zu unkonkret. Ne? Also ich kenne ja diese ganzen Diskussionen und diese ganzen Diskussionen sind ja auch gut und schön, aber wenn die so ohne den konkreten Plan, was man hätte anders machen können, dann verlaufen, dann ist das aus meiner Sicht eine Scheindiskussion. Wenn du sagst, das und das hätten sie besser machen können, dann stelle ich mir immer die Frage, ja, dann sag doch aus deiner Sicht mal wie. Und ne?
Ja, wie gesagt, also ich bin eh kein großer Fan in der Regel von Upgrades. Ich wäre halt stehen geblieben und hätte dann den der drei Top-Receiver genommen, der zu uns runtergefallen wäre. Ich hätte halt nur darauf achten müssen, oder da hätte ich sorgfältig gucken müssen, dass keiner vor uns pickt. Ja, und dann habe ich halt einen Pick mehr, mit dem man eine ganze Menge machen kann. Ich bin ja immer eher sogar für Downtrades zu haben. Von daher widerspricht auch meiner Draft, ich sag jetzt mal so blöd, das andere, meiner Draft-Persönlichkeit. Ja, nochmal, also es geht dann nur um den Uptrade. Und ja, ich weiß, das ist reine Spekulation. Das ist wirklich reine Spekulation. Nicht um den Spieler Jalen Waddle. Also da, und das möchte ich nochmal betonen, das wird zumindest nach der Leistung, was ich gesehen habe, auf Dauer ein Franchise-Player sein. So.
Ja, du hättest ja an 12 hättest du nochmal mit den Bears runtertraden können. Hätten sie vielleicht nicht an 11 getradet, sondern an 12. Ja, also dann hätte man noch einen First-Round-Pick mehr gehabt. Hätte man noch mehr machen können. Du hättest auch einfach Mac Jones picken können an 12. Zum Beispiel.
Ja.
Du hättest Rashawn Slater, Elijah Vera Tucker picken können. Du hättest Micah Parsons picken können. Also, Möglichkeit hätte es da genug gegeben. Und gut, ist die Frage, welchen Einfluss hätten die gehabt? Fair. Aber ja, die Diskussion muss man sicherlich führen. Auf jeden Fall. Ich bin ja auch immer vorne mit dabei, diese Diskussion zu führen. Und dann muss man einfach schauen, was dieses Jahr im Draft rumgesprungen wäre. Für diesen Pick. Und von daher schauen wir doch einfach mal, würde ich sagen. Sei denn, Tobi, du hast ja jetzt noch was zu diesem Trade-Geschichten zu sagen.
Nö.
Ansonsten kann man, denke ich, mit der Leistung von Jalen Waddle zufrieden sein. Also sie war schon ansprechend. Es war okay. Ja. Das muss man schon mal sagen.
Du musst aber auch sagen, und das sage ich als einer seiner größten Fans, mit dem im richtigen Scheme, im richtigen System und mit den richtigen Routen geht da noch mehr. Also es gibt an diejenigen, die sich gerade so an den Anfang der Saison erinnern, ich habe das ja immer schon noch kritisiert. Also Jalen Waddle kann, wenn er vernünftig und besser eingesetzt wird in einer vernünftigen und sehr in einer guten Offense, kann der dir auch noch mehr geben, als er schon gezeigt hat.
Tobi predicted hier gerade 1500 Yards und 15 Touchdowns.
Ja, unter Super Bowl läuft hier sowieso nichts.
Okay.
MVP nächstes Jahr.
Okay. Wild. Das ist so anders wild, Tobi. Okay. Schreibe ich mir auf. Ist okay.
Sind wir noch nicht bei den Bold Predictions?
Fast, fast.
Das Problem kriege ich erst, wenn das wirklich passiert.
Das stimmt. Das
dann kriege ich dann ein Problem.
Gut. Damit haben wir die Draftklasse vollständig. Tobi, was für eine Note würdest du unserer Draftklasse denn allgemein geben? Und ja, das ist die Frage.
Die Frage, die ich dir da stellen möchte, nur rein die Spieler oder packen wir den Uptrade für Jalen Waddle mit rein? Weil der ist so ein Kriterium, was, wenn wir über Noten sprechen, so meine Notengebung schon beeinflussen würde.
Erklär doch beides.
Also, wenn wir den Uptrade für Waddle mal außen vor lassen, dann sind die Picks Jalen Waddle, Jalen Phillips, Javon Holland eine klare 1+ aus meiner Sicht. Die haben voll eingeschlagen, haben mehr gezeigt, als man von ihnen erwartet hätte. Liam Eckenberg mit Nettigkeit bemüht, falsche Position, eine 4. Hunter Long, 3-4+ wegen seiner Verletzung. Lanell Coleman und Garrett Doakes, na gut, sind Siebtrunden-Picks, sind auch so eher im unteren Dreier- bis Anfang Vierer-Bereich. Da die ersten Picks massiv mehr zählen, würde ich dem Ganzen eine 1 geben, weil wenn du aus einem Draft mit 7 Picks 4 Starter holst, von denen die ersten 3 eine klare 1 sind, dann hast du da eigentlich keine großen Fragen. Man müsste ein Minus dran kleben, wenn man den Uptrade mit berücksichtigen würde, weil wie gesagt, man kann ihn für zu teuer halten. Ich halte ihn für sehr teuer, aber ich hätte es auch so gemacht.
Okay, ja, das ist sicherlich eine Diskussion, die man so beenden kann. Micho?
Ja, also abgesehen davon, dass ich ja gleich mit euch noch ein Experiment vorhabe, sehe ich das, wir sind uns ja relativ einig, was die Qualität der Spieler und so weiter angeht. Ich sehe die hinteren Runden tatsächlich als etwas wichtiger. Und wir haben die ersten 3 Spieler mit Sicherheit gut hinbekommen. Und aber die hinteren nicht. Von daher, und wenn ich noch den Uptrade mit reinnehme, fehlt mir da ein kleines bisschen was. Also es wird immer sehr viel Wert auf die vorderen Runden gelegt. Ja, die sind wichtig. Ich glaube aber, dass man den Draft gewinnen kann, vor allen Dingen in den späten Runden. Und tippe, deswegen bin ich bei einem B+. Was auch den Uptrade mit einbezieht. Aber in der Hauptsache deswegen, weil mir in den hinteren Runden da ein bisschen was fehlt.
Ja, das ist, also ich gebe dem Ganzen ein B+. Also 2+, whatever, wie man es nennen möchte. Und zwar hat es den Hintergrund. So, die ersten Picks sind gut. Das ist eigentlich so eine A-Foundation. Also A, weil Jalen Phillips da vielleicht doch ein bisschen dann zurücksteckt. Solide gut, aber halt nicht überragend wie Jalen Waddle und Javon Holland. Und dann kam halt in den Hintergrund einfach nichts mehr. Und das zieht es dann halt schon arg runter. Ja, das muss man einfach. Das ist halt, dass du da zumindest Rotational Player kriegst, da haben wir dies halt wirklich kaum bis gar nichts bekommen und das ist halt so ein bisschen das Problem. Dementsprechend gebe ich dem Ganzen auch ein B+. Ist trotzdem einer der besseren Drafts der NFL-Saison gewesen, wenn man ihn mit anderen Teams vergleichen würde. Gut, Micho, wir sind dann soweit durch mit der Draft-Bewertung. Was für ein Experiment hast du denn vor?
Wir sind nicht mit der Draftbewertung durch. Und zwar, es gibt ja dieses Jahr kein Draftheft, weil wir da alle tatsächlich zu angestrengt sind, um das wirklich hinzubekommen. Und ich habe ja beim letzten Jahr schon keine Spielerbewertung gemacht und ich hatte mir schon frühzeitig überlegt, was könnte man denn dieses Jahr machen. Und da ging es mir tatsächlich, ist mir die Idee mit dem Draft bewerten gekommen. Wie könnte man den Draft bewerten? Ich will euch jetzt gerne das Grundkonzept vorstellen und würde das gerne mit euch so ein bisschen verfeinern. Und zwar ist das Grund, besagt von mir aus das Grundkonzept, dass es meinetwegen 5 Kategorien von Spielern gibt. Zum Beispiel, dass man sagt, von wegen, es gibt Franchise-Player, es gibt Starting-Player, es gibt Rotation-Player, es gibt tiefe Rotation, Practice-Squad, wie auch immer. Ja, so. Und wenn man sagt, von wegen, es gibt, ist jetzt nur ein Beispiel, ja, es gibt, gäbe 5 Kategorien von diesen Spielern, dann würde man sagen, zum Beispiel, in den ersten 20 Draft-Picks muss es ein Franchise-Player sein. Oder in die ersten 10 müssen ein Franchise-Player sein. Oder potenzieller Franchise-Player oder 15 oder was auch immer. Danach kommt dann, was weiß ich, bis Pick 70 Starter. Und nach Pick 70 dann die nächste Kategorie und so weiter. Das müsste man dann aufteilen. Und wenn es 5 Kategorien gibt, gibt es also quasi Maximalpunkte, die ein Spieler erreichen kann. Zum Beispiel Jalen Waddle, Pick 6, potenzieller Franchise-Player, kann er auch maximal bei 5 Kategorien 5 Punkte erreichen. Und wenn man jetzt dann irgendwann den Draft bewertet, geht man hin und sagt, Jalen Waddle nach 3-4 Jahren oder auch nach einem Jahr, wann immer man den Draft bewertet, ist ja immer eine Momentaufnahme, und man sagt, ja, er ist Franchise-Player von der Leistung her. Dann hat er diese 5 Punkte auch erreicht. Wenn jetzt zum Beispiel Liam Eikenberg Franchise-Player wäre, der aber nur Starter wäre, hätte er 5 Punkte erreicht, zum Beispiel. Aber aufgrund der Draft-Position wäre der Draft-Pick ja eigentlich ein 4-Punkte-Pick gewesen bei Liam Eikenberg, Starter. Das heißt, man hätte jetzt eine Differenz von einem Punkt, die positiv zu Buche schlägt. So könnte man alle Draft-Picks über die Differenz der Punkte bewerten und hätte letztendlich eine Punktzahl raus, und da müsste man dann noch sagen, okay, bei ab so und so viel Punkten ist ein guter Draft, ein guter Premium-Draft, ein Spitzendraft oder aber ein schlechter Draft, ein Bust oder was so weiter. Das wäre so die Grundidee, wo ich mir halt noch nicht ganz drüber klar bin, dann wäre ganz schlicht und ergreifend, welche Kategorien von Spielern gibt es dann und von wo bis wo gehen die Spieler? Und natürlich die grundsätzliche Rückmeldung, was haltet ihr von so einem Bewertungssystem? Rico, fang mal an.
Schwierig. Also ich finde so ein Bewertungssystem, wo du die, also es ist grundsätzlich nicht verkehrt, aber ich glaube, das bildet es nicht stark genug ab, weil da nimmst du den Spielern, die halt vorne gedraftet werden, viel Optionen nach oben und von den hinteren, gut, das ist ja fair, dass hinten nicht mehr so viel erwartet werden kann oder erwartet wird allgemein, weil du da ja auch zum Beispiel besondere Special-Team-Player ziehst und solche Sachen. Dementsprechend schwierig zu bewerten. Man kann natürlich einen gewissen Koeffizienten für die Position, wo der Spieler gedraftet wurde, mit einbeziehen, die halt dann im Endeffekt, ich sage mal, man bewertet die Spieler halt so und hat halt sein Ranking, aber man kann natürlich nachher noch sowas wie bei PFF heißt es, glaube ich, Best Value Pick. Also das ist ja das, was es nachher aussagt. So, ich sag mal, der Wert von Jalen Waddle ist ja immer gleich, aber der Pick-Wert ist halt unterschiedlich, je nachdem, wo er gepickt wurde. Dementsprechend ist das so ein bisschen schwierig zu bewerten, wenn du da halt diesen Wert des Draft-Picks mit reinziehst. Also das ist für den Wert des Picks nachher interessant, was man aus diesem Pick gemacht hat. Auch da gibt es ja verschiedene Geschichten zu, wie man sowas auswerten kann, nach welchen Szenarien und so weiter und so fort. Aber, also, ja, also für mich ist das, kann man machen, um halt den Wert des Picks darzustellen, aber für den Spieler an sich ist es, ja, also natürlich erwartest du, dass der Spieler das ist, aber man muss halt gewisse Abstriche machen. Und dementsprechend bin ich da, also ja, das System ergibt Sinn, aber es wäre kein System, worauf ich jetzt direkt meine Sachen basieren würde.
Ich würde jetzt, bevor ich Tobi gleich dazu frage, gerne mal so, was ich schon so für Kategorien im Kopf hatte, weil tatsächlich, finde ich, spielt immer so eine Draftbewertung ja immer die Erwartungen, die man an die Spieler setzt, eine Rolle. Und da hatte ich zum Beispiel, erste Kategorie wäre tatsächlich die ersten 15 Plätze Franchise-Player, also die Picks 1 bis 15 wären Franchise-Player. Dann habe ich tatsächlich die Plätze 16 bis, jetzt muss ich selbst nochmal nachgucken, bis wo es war, aber ich meine, es war 16 bis 50, meine ich, habe ich genommen, sind langjährige Starter. Ja? Dann hätte man danach bis Pick, was war es, bis Pick 90, hätte ich klar einen Starter. Und dann bin ich weitergegangen und habe gesagt, bis Pick 140 wären es Rotational Player, und zwar in der vorderen Rotation. Dann im Prinzip was hatte ich gesagt, 190, hätte ich dann Player für die hintere Rotation, und nach 190 quasi wäre es.
Ja, aber ich kann dir sagen, dass das wenig Sinn ergibt. Weil du halt, also ich sehe, also du hast halt überhaupt kein Positional Value da drin.
Das stimmt.
So, das ist halt, deswegen ist das so, wenn ich hierbei überlege, wie ich letztes Jahr die Spieler so mir gezogen habe, ich habe kein großes Ranking draus gemacht, aber da würde ich halt sagen, okay, das ist, ich sag mal, ich gucke ja ab und zu auch mal oder höre ab und zu Saturday Kickoff den Podcast. Die Jungs machen ja auch einen guten Job beim College Football und machen auch viel Draft-Content. Und die haben Kategorien natürlich Hall of Fame, das ist so ein bisschen, muss man so ein bisschen, na, mit Vorsicht genießen, All-Pro, Starter, der Quality Starter, Starter, Rotational und ich, ja, dann noch zwei, drei Kategorien, und alle Kategorien kannst du nochmal in High-End, Low-End und Middle-End unterteilen, und das halt vor dem Draft. So, dementsprechend kannst du da halt so, okay, weil wenn du halt einen Guard draftest an 13, ja, dann wird er, oder da wird er, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das ein Starter wird. Ich sag mal, wenn du aber einen Guard zweite Runde pickst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass das ein guter Starter wird. So, während du aber, wenn du einen Quarterback in Runde 2 pickst, die Wahrscheinlichkeit relativ geringer ist, als dass er wirklich überhaupt ein Starter wird. Wenn man sich anschaut, was zum Beispiel aus dem Drew Lock geworden ist. Ja, oder wenn ich mir anschaue, Center ist das beste Beispiel. Ja, ich denke, ich kriege einen guten Quality Center in Ende Runde 2. Ja, ich denke, da kann man noch einen guten Quality Starter finden oder einen Starter. Aber du findest halt vielleicht nicht einen Starter auf Wide Receiver in Runde 3 oder Ende Runde 2. Das ist halt, was dieses ganze, dieses starre Einteilen, weil die Draftklassen auch unterschiedlich stark sind, ja, weil das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt in diese diesjährige Draftklasse reingucke, es gab in den letzten Jahren gab es immer so einige Spieler, die herausgestochen sind. Ja, letztes Jahr die Quarterbacks, Trevor Lawrence allen voran. Da hattest du Spieler mal wie Myles Garrett. Dann hattest du Spieler, ja gut, Saquon Barkley müssen, ist ein bisschen schwierig, aber du hattest immer wirklich eine Spitze meistens, wo du sagst, okay, krass. Und dieses Jahr, also ich mag einen Aiden Hutchinson, Thibodeau, einen Neal, den Offensive Tackle. Ich mag dieses Spiel, aber das ist kein Spieler irgendwie von einem jetzt Laremy Tunsil Zeichen. Und das gibt's diese Saison nicht. Also dieses Jahr im Draft hast du hochkarätige Spieler vorne, die aber nicht dieser eine Spieler, den gibt's in dem diesjährigen Draft nicht. Es gibt in der Breite ist die Klasse gut. Ja, auch in der oberen Breite. Aber ganz, ganz oben in der Spitze ist sie doch recht dünn. Und dementsprechend müsste man das dann nochmal ein bisschen unterscheiden, weil das ist halt, ja, schwierig.
Aber trotzdem, also jetzt ganz blöd gesagt, ich verstehe, was du sagst, wenn es ums Bewerten geht, aber wenn ich mir jetzt einen Draft angucke und jetzt mal annehmen würde, wir hätten einen Pick unter den ersten 10 kommenden Draft, haben wir nicht, aber mal angenommen, dann erwarte ich, dass dieser Pick ein Franchise-Player wird. Alles andere ist für mich unter der Erwartung. Ich erwarte das. Also es geht ja gar nicht darum, von wegen, und dafür, da spielt der Positional Value gar nicht unbedingt eine Rolle, sondern es ist die Erwartung, die man vorab hat. Und so bewertet man ja auch grundsätzlich Draftpicks. Du vergleichst es ja mit den Erwartungen, die du gehabt hast, und sagst zum Beispiel, neigst auch eher dazu, einen späten Draftpick als gut zu bezeichnen, weil er deine Erwartungen übertroffen hat, zum Beispiel. Oder warum gehen wir mit Tua so hart ins Gericht? Weil er halt nicht wie ein, meiner Meinung nach zumindest, nicht wie ein potenzieller oder wie ein Franchise-Quarterback spielt, sondern wie ein Starting-Quarterback. Ein, vielleicht ein langjähriger, aber kein Franchise-Quarterback. Das heißt, er für die Position, an der er gedraftet wurde, spielt er halt unter den Erwartungen. Es geht immer um die Erwartungen, wenn du den Draft bewertest. Das ist zumindest, ja, wie ich da dran gehe. Und die Erwartungen musst du ja irgendwo, das musst du ja irgendwo in den Punkt bringen. Und was meine Theorie ja grundsätzlich ist, und jetzt haben wir Tobi gar nicht zu Wort kommen lassen, aber würde ich gleich gerne noch nachholen, was meine Theorie halt ist, ist halt eben, dass die späteren Draftrunden dementsprechend, wenn du einen Draft quasi gewinnen willst oder einen Draft wirklich richtig, richtig positiv abschneiden willst, dann hängt das gar nicht so sehr davon ab, dass deine vorderen Picks passen, sondern es hängt davon ab, dass deine hinteren Picks packst, weil du da eben, du hast es eben schön ausgedrückt, den meisten Value rausholt. Und das ist für mich tatsächlich gar nicht von der Position abhängig.
Ja, schon, aber wie gesagt.
Es geht also auch darum, also wenn du einen Draft bewertest, bewertest du ja auch eine Draftstrategie, bewertest du ja auch das Ganze drumherum. Das heißt, wenn du einen, wenn du die Gelegenheit hast, einen potenziellen Starter auf Guard in Runde 3 zu kriegen, dann schlägst du ja auch erst in Runde 3 zu quasi. In Runde 1 schlägst du dann quasi nur zu, wenn du dir sicher bist, dass es ein langjähriger Starter ist, oder in die Top 10, wenn es halt eben ein Franchise-Player wird. Und so hast du den Positional Value ja sowieso definitiv damit drin. In deinen Erwartungen, ja.
Ja, klar. Aber wie gesagt, also dieses Einteilen ist für mich halt, ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Und Franchise-Player, das sind halt für mich, ja, spricht man immer von diesem Blue-Chip-Player, da gibt es keine 10 von. Also es gibt keinen Draft, wo ich 10 Spieler habe, die dieses Prädikat vor dem Draft von mir bekommen wird.
Über die Einteilung kann man sich mit, also das wäre ja eine Diskussion, die man dann führen muss. Und das wäre auch eine Diskussion, die ich mit euch jetzt gerne geführt hätte. Das heißt, was erwartet ihr von welcher Draft-Position im Endeffekt? Das ist ja auch für den zukünftigen Draft interessant. Aber das ist halt meiner Meinung nach wichtig, wenn du einen Draft irgendwo bewerten willst. Da ist wirklich wichtig, was erwartest du von dem Spieler an der Position? Und das ist auch wichtig, zum Beispiel, wenn du sagst, es gibt im kommenden Draft zum Beispiel niemanden, der deiner Meinung nach, ich sag jetzt mal, ganz blöd gesagt, der von deinen Erwartungen her, was du von einem der ersten 5 Picks erwartest, und du bist an Position 4, dann ist halt eigentlich die Aufgabe runter zu traden, wenn du im Draft vernünftig was holen willst. Also so würde ich da zumindest rangehen.
Ja, ja, gut. Ja, man können wir jetzt noch Stunden drüber diskutieren. Aber
ja, richtig. Also,
Tobi, du kannst bestimmt auch was dazu sagen. Also ich, wie gesagt, fand das jetzt schon nicht ganz so, noch nicht so ganz ausgekügelt, das System.
Ja, ganz kurz, deswegen habe ich euch ja auch noch gefragt. Also da muss mit Sicherheit auch irgendwas dazu.
Was soll ich denn jetzt dazu noch sagen? Ihr habt ja schon alles an Pro oder Contra des Ganzen ausgetauscht. Also
es tut mir leid, Tobi, wir haben dich überfahren. Also
ach, das ist alles gut. Mein erstes Argument wäre auch Positional Value gewesen, der da aus meiner Sicht nicht so rauskommt. Und es ist mir zu sehr mathematisch und zu starr und alles zu, naja, ab Pick, die ersten 16 Picks müssen jetzt aber Quality sein und Pick 17 dann nicht mehr und das ist mir zu unflexibel, das Ganze. Und ich würde es anders machen. Das kann man so machen, wenn man Mathelehrer ist, wenn man nicht ist. Ich weiß, aber ne, das kommt mir so ein bisschen danach vor, dass man das so machen kann. Aber
würdest du es denn machen dann?
Ich würde da gar keine Regeln aufstellen, ich mache das flexibel.
Ja, aber dann kommst du halt eben dazu, dass du halt nur noch sagst von wegen, ja, meiner Meinung nach und deiner Meinung nach und das können wir dann nicht vergleichen, jede Meinung hat recht.
Ja, wie gesagt, es soll ja, ich wehre mich dagegen, dass es zu sehr in dieses mathematisch Messbare geht. Ich möchte da auch noch ein bisschen Flexibilität in der Beurteilung haben, die ich mir individuell herleite und nicht starr an irgendeinem Punktesystem. Das, ja, das mag auch an meiner Abneigung generell liegen.
Ja gut, mir geht's halt darum, das Ganze objektivierbarer zu machen irgendwie.
Du musst dich ja nicht rechtfertigen, Micho.
Ja doch. Also ich finde das schon, es geht ja darum, die Intention dahinter zu verstehen, beziehungsweise warum. Es geht darum, das Ganze tatsächlich irgendwo objektivierbarer zu machen und halt eben diese rein subjektiven Meinungen, natürlich hast du immer Subjektivität mit drin, aber möglichst versuchen, möglichst objektivierbar zu machen und da halt eben auch viele sonstige, wie soll ich das sagen, Bauchentscheidungen oder sowas, zu denen ich ja eigentlich neige, tatsächlich auszuschalten. Aber Tobi, du sagst ja zum Beispiel, nee, gerade die Bauchentscheidung ist ja das, was wichtig wäre, ne?
Es ist keine Bauchentscheidung, aber nehmen wir mal so einen Spieler wie Jalen Waddle. Wenn ich dem einen Punkt mehr gebe, als ich erwartet habe, dann bildet das aus meiner Sicht nicht hinreichend das wieder, was Jalen Waddle erreicht hat oder was Jalen Waddle in dieser Saison bedeutet hat. Und das ist so ein Anfang, ne? Oder Javon Holland, den haben wir gedraftet an, lass mich gucken, 36, glaube ich, war das, ne? Ja, und da ist dann ein Punkt mehr in dem System mir nicht genug dargestellt, weil von einem Safety, den ich in der zweiten Runde drafte, erwarte ich jetzt bei weitem nicht das, was Jalen Waddle gezeigt hat. Und da wäre mir ein Punkt mehr viel zu wenig in dieser Kategorie ausgedrückt.
Aber da sind wir ja genau an dem interessanten Punkt. Du sagst von wegen, das ist halt eben die Geschichte, du sagst halt eben, du erwartest von einem Safety in der zweiten Runde, also von jemandem, den du in der zweiten Runde da draftest, bei weitem nicht so viel. Und ich sag, doch, genau das tue ich. Und da ist halt eben, dieser Unterschied ist ja so schwer in Worte zu fassen. Das ist ja das, worüber man sich dann gerne auch mal streiten kann oder sowas. Und da halt eben eine solide Grundlage zu fassen.
Ja, aber
halt,
die wirst du schaffen, weil du auch von den Teams, die haben eine ganz andere Draft-Strategien. Der eine will halt eher, sieht halt vielleicht eher die Spieler in mehreren Jahren. Okay, dann kannst du sagen, okay, dann ist er in Jahr 1 ist er so bewertet, in Jahr 2 ja so und in Jahr 3 so. Aber du hast ja, dann ist das System in sich ja schon irgendwo, dann hast du ja immer nur eine Jahresbewertung. Du wirst ja nie sagen können, wie ist dieser Draft.
Wir sagen ja grundsätzlich sowieso, dass man Draft eigentlich erst wirklich bewerten kann nach 4 Jahren.
Ja, aber das ist, also das macht für mich auch nicht objektiver, also wenn ich da sage, weil das ist Common Sense. Also diese Bewertung ist Common Sense, dass du sagst, ich erwarte von einem Spieler, der in der ersten Runde gedraftet wird, erwarte ich mehr Einfluss als von einem Spieler, der in Runde 2 gedraftet wird und so weiter und so fort. Das ist ja Common Sense. Das ist ja klar, man kann natürlich sagen, ja, in dem und dem Raum sollte der Spieler das und das mitbringen. So, dann weicht sich das auf durch Strategien der Teams. Dann weicht sich das auf durch den Positional Value. Und dann weicht sich das nochmal auf. Es ist die Frage, wenn du es natürlich nur Post-Draft bewertest und nur auf die Leistung, aber selbst dann ist es noch, hast du die Bewertung des Teams des Spielers noch mit drin. Das heißt, wenn du einen Rotational Player hast, der aber eigentlich starten könnte, dann liegt es vielleicht auch an dem Team. Ja, das heißt, wenn, keine Ahnung, die Steelers jetzt einen Edge Defender holen oder ein Outside Linebacker, ja, der wird wenig spielen, weil da andere Spieler sind, die krasser sind, ja.
Da gibt's ein sehr gutes Beispiel für. Shaq Barrett. War, meine ich, sogar ein First-Round-Pick von den Denver Broncos, ne? Und hat dort kaum gespielt und ist dann ja zu den Buccaneers gegangen, wo er dann mit weniger Konkurrenz plötzlich wirklich eine hervorragende Saison hingelegt hat. Und da würde ich zum Beispiel sagen, aufgrund ihrer Gesamtsituation und so weiter, war das tatsächlich ein Draftpick, der eher negativ zu Buche schlägt für die Draft der Broncos. Ganz abgesehen davon, also wirklich gar nicht beurteilend dabei, ob Shaq Barrett grundsätzlich ein guter Spieler war. Aber er war halt für das Team in der Situation kein guter Pick an der Stelle, wo er gepickt worden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weil es war nicht relativ hoch sogar gepickt worden, aber dann.
Ja, aber es ist ja Wurst, aber ist ja Wurst. Aber für das Team macht der Spieler genau das, was er tun sollte, und ist dementsprechend perfekt. So, das ist halt, das meine ich ja.
Ja, und das sage ich mit Zweifeln, da sind wir anders.
Ja, gut, aber das ist ja die, ich sag mal, ein Jalen Waddle wäre bei anderen Teams nicht so eingesetzt worden. Dementsprechend hätte er da einen anderen Wert gehabt, aber für das Team wäre der Wert vielleicht größer gewesen als für den Wert der Miami Dolphins, was logischerweise schwer vorstellbar ist. Also catcht mich halt einfach nicht, weil zu viele Variablen da drin stehen, wo ich sage, okay, so kannst du ja, hast ja automatisch bei besserer Leistung, hat ein Spieler aus einem niedrigeren Tier, bei der gleichen Leistung ist er ja besser bewertet, was ja abstrus ist, wenn sie die gleiche Leistung bringen. Der Pick ist nur mehr wert.
Richtig, ja, aber darum geht's ja. So bewerte ich den Draft eigentlich immer. Da geht's ja um den Pick, da geht's gar nicht mal unbedingt darum, ob welche Leistung der Spieler jetzt in einem luftleeren Raum gebracht hat, sondern was der für unsere Franchise wert ist, rein theoretisch, beziehungsweise für die Franchise. Das heißt, da gibt es durchaus Picks, die man jetzt geholt hätte oder sowas. Ich sag, ja, Shaq Barrett ist ja ein gutes Beispiel dafür. Für die Broncos in der Draftbewertung wäre das ein schlechter Pick gewesen, weil sie hätten ihn nicht so hoch, einen Spieler an der Position nicht so hoch picken sollen. Dafür, was er dann bei den Broncos gezeigt hat, war es halt kein guter Pick. Oder was er bei den Broncos zeigen konnte.
Aber um das wirklich darzustellen, brauchst du da ein komplexes mathematisches Ding hinter, weil ansonsten ist das komplette Ding Humbug. Weil, also, wenn ich mir das jetzt überlege, so, okay, du gibst den hinteren Spielern du gibst ihnen ja so eine große Base eigentlich, weil sobald der mehr als 10% der Snaps spielt, geht der durch die Decke. So, das ist halt, also, das vernünftig zu balancieren, dass du nachher wirklich den Value eines Picks rauslesen kannst. Kannst du sicherlich machen, ist aber, also, entweder, also für mich ist es halt, ja, die kann man machen, ist aber, ich glaube, wenn man es wirklich nur so sehr bruchstückartig macht, ist das, glaube ich, sehr, sehr schwierig und führt zu viel mehr Angriffsfläche, als dass es dir nützt.
Deswegen bin ich ja grundsätzlich auch nicht weitergekommen, aber, und das wäre jetzt tatsächlich die interessante Frage, die man jetzt ja nochmal stellen kann, das ist tatsächlich die Sache, wie ich die sehe. Ich gebe ja letztendlich bei einer Draft-Bewertung den hinteren Picks tatsächlich auch diese viel höhere Line. Und halte es auch viel, viel wichtiger, wenn ein Spieler von den hinteren Picks, weil der durch ein paar Snaps in die Decke geht und den Draft in meinen Augen, ne, jetzt mal ganz unabhängig von diesem System, was ich da gerade vorgeschlagen habe, in meinen Augen halt tierisch nach vorne pusht. Tatsächlich gewinnst du meiner Meinung nach den Draft in diesen hinteren Runden, ja. Das spiegelt halt auch eben meine Denkweise, meine Philosophie wieder. Darüber kann man sich mit Sicherheit streiten. Da wäre dann die Frage von wegen, weil das höre ich so ein bisschen auch raus, dass ihr da auch eine andere Denkweise habt, dass ihr das da so ein bisschen anders auch seht, oder?
Naja, aber also, naja, ich sehe halt den Wert des Spielers für die Franchise, der ist halt viel, viel höher, weil also die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Starting-Player aus so einem 5-Runden-Picks und so bekommst, ist relativ gering und dann ist er einfach auch austauschbar. So in der Regel. Und das ist halt so, wo ich sage, so, okay, ja. Also für mich ist es.
Aber ja, da finde ich die Diskussion ganz abhängig von dem Bewertungssystem gerade recht interessant, weil es halt zeigt, wie unterschiedlich, ich meine, wir haben ja sowieso nicht alle die Weisheit mit Löffel gefressen. Jeder von uns kann ja Recht haben und auch Unrecht haben. Aber ich glaube, dann ist es wichtig zu verstehen, wie jeder Einzelne halt jeweils denkt, um dann die Draft-Bewertung auch verstehen zu können. Zum Beispiel könnte man dann ja ganz klar sagen, wenn jemand eher so denkt wie ich, ne, dann versteht er zum Beispiel andere Draft-Bewertungen oder nicht. Aber deswegen ist es ja wichtig, unsere Position, wie wir über die einzelnen Positionen denken, zumindest mal auszustudieren und klarzulegen. Das war das, was ich jetzt eigentlich damit anstoßen wollte. Und worum es eigentlich bei dem Experiment ging, so, weil sind wir ja gar nicht gekommen.
Ja gut, aber da müsstest du ja den 2020er Draft wegen Blake Ferguson als phänomenal genial bezeichnen.
Müsste ich insgesamt dann nochmal genau betrachten, aber das war mit Sicherheit einer der besseren Picks, ja.
Gut, lass uns mal im Raum stehen. Gut. Kommen wir noch kurz zur Combine. Tobi, was gab's von der Combine schon so zu hören?
Von den Miami Dolphins zum Beispiel sind gute Teile des Coaching-Staffs dabei, unter anderem Mike McDaniel, und Mike McDaniel macht weiter Werbung für sich. Also ich habe sowohl seine Pressekonferenz gesehen, die er da am Combine abgehalten hat, als auch er hat sich die Pressekonferenz von, oh Gott, ich glaube Anthony Lynch heißt der, ne? Angeguckt und der hat ihm so ein bisschen Honig ums Maul geschmiert und hat ihm ein paar Komplimente gemacht, während sich Mike McDaniel das angehört hat und das dann dementsprechend abgefeiert hat und wirklich total positiv und total hyped war. Er hat auch gewisse Dinge gesagt, zum Beispiel, was er mit Tua erwartet, dass er sich vorstellen kann, ein System zu bauen, in dem auch ein Mike Gesicki gut funktionieren würde und so weiter und so weiter. Also schon allein von der Außenwirkung und von der Energie, die er so verkörpert, hat er da auch positiv Werbung gemacht. Das ist das Erste. Das Zweite, was man vom Combine hört, sind Wide Receiver, die so in der momentanen Beobachtung, in der momentanen Aufstellung im Draft so knapp wahrscheinlich in die zweite Runde gepackt werden würden. Bereits mehrfach vor der Presse erwähnt haben, dass sie heute Termine und Interviews mit den Miami Dolphins hatten. Unter anderem, ich weiß nicht, ich glaube John Metchie heißt der von Alabama, der Wide Receiver, und Jamar Dodson von Penn State. Die haben das sehr offensiv schon befördert, dass sie mit den Dolphins als erstes gesprochen haben. Was ja ein Hinweis sein kann, aber nicht muss, wie die Dolphins da im Draft vorgehen. Wie die Dolphins in der Free Agency vorgehen, um das Ganze mal ein bisschen kurzfristiger zu machen, konnte man bei Mike McDaniel auch rauslesen. Mike McDaniel hat zum Beispiel gesagt, er wünscht sich einen Veteran Backup Quarterback. Das heißt, das schließt auf der einen Seite wahrscheinlich dann ein, dass er auf Tua setzt. Das hat er nicht direkt gesagt, sondern das konnte man so zwischen den Zeilen herauslesen. Und er wird sich das Tape von Jacoby Brissett angeguckt haben und nicht begeistert gewesen sein. Weil den würde ich jetzt nicht so als typischen Veteran Quarterback beschreiben. Der Grund, weswegen ich so gestockt habe, ist Twitter, was ich nebenbei laufen habe. Da hat unser GM ein Statement zu den Quarterbacks abgegeben und hat nochmal deutlich gemacht, dass Deshaun Watson nicht nach Miami kommt.
Das ist doch mal etwas. Ja. Also im Combine an sich muss man sich vorstellen, wie so eine große Sammel- und Trade-Börse da. Also da fangen jetzt quasi die Gespräche an, wer wo wie sich vorstellen könnte, wen zu traden. Oder auch Draft-Talks. Das passiert beim Combine. Der Combine ist allgemein Spieler werden eingeladen und können sich testen dann. Der Combine ist dieses Jahr am 28. Februar gestartet. Dort konnten sich Quarterback, Tight Ends und Wide Receiver dann registrieren, haben Pre-Exams gemacht, Orientations und die First Interviews. Das geht dann an den zweiten Tag, machen die dann die Medical Exams. Also da kann quasi jeder Franchise kann hingehen und machen mit dir, was sie will. Wenn die können, also es kann vorkommen, dass du 4-5 Mal durchs Röntgen musst, was eigentlich nicht gesund ist, aber ja, ist halt so. Danach gibt's weitere Interviews. An Tag 3 für die Spieler gibt's dann die Medieninterviews, wo die dann auf so einem Sockel stehen und dann gefragt werden. Es gibt dann die Ortho-Exams und weitere Interviews. Am weiteren Tag sind dann, an Tag 4 sind die Measurements, also da wird der Körper vermessen, Größe, Handbreite und so weiter. Da gibt es die Bench Press und dann die On-Field-Workouts. Die sind jetzt am 3. März. Das heißt, wenn ihr das hört, sind die ersten Quarterbacks, Titans, Wide Receiver-Workouts schon gelaufen. So sieht der allgemeine Ablauf aus für die Spieler. Also an Tag 4 ist immer das Workout. Am 3. hatte ich gerade schon gesagt, Quarterbacks, Titans und Wide Receiver. Am Freitag, dem 4. März, O-Liner, Running Backs und Special Teams, wenn ich das richtig weiß. Und Defensive Line und Linebacker sind am 5. März dran. Und am Sonntag, das ist der letzte Tag, da sind die Defensive Backs dran. Ja, da gibt's verschiedene Measurements bzw. verschiedene Sachen, die dort gemacht werden. Und typisch, also dort wird halt das Gewicht, die Höhe, die Armlänge genommen, die Handbreite wird genommen. Dann hat man Bench Press, man hat einen 40-Yard-Dash, wo auch die 10-Yard-Dash-Zeit genommen wird. Broad Jump, Vertical, Three-Count-Drill, Shuttle-Drill und dann verschiedene kleinere Workouts, die noch von den Coaches an sich gemacht werden können. Dort sind natürlich auch viele Coaches und viele General Managers, die sich dann halt auch die Interviews führen. Und auch da gibt es natürlich klare Regeln, wie viele Interviews eine Franchise führen darf und wie diese Interviews auszusehen haben, beziehungsweise was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist tatsächlich. Gibt es da auch seit diesem Jahr noch strengere Regeln, gerade was den Bezug auf andere Spieler in den Interviews angeht. Soweit dazu. So, gibt es etwas, was ihr zum NFL Combine sagen möchtet? Micho, wie schätzt du den Combine ein? Also ist das was für dich, wo du sagst, das ist wichtig?
Jein. Klare Antwort wie immer. Für mich persönlich ist er nicht wichtig, um Spieler tatsächlich zu bewerten. Er ist aber wichtig, um den ganzen Draft-Prozess beziehungsweise die Draft-Folge zu sehen, weil es da immer gewisse Riser und Faller gibt, die man sich genauer betrachten sollte, die aufgrund gewisse Dinge einfach in dann Pre-Draft plötzlich deutlich nach oben steigen oder deutlich nach unten steigen. Entscheidend sind eigentlich vor allen Dingen die negativen Ausreißer. Gibt es da wirklich Leute, die am College gute Leistung gezeigt haben und die da jetzt wirklich komplett unten durchrasseln, weil sie weiß Gott wie underperformen oder sowas, was nicht, ohne eine Verletzung zu haben oder sonst irgendwas. Das heißt, man kann da dementsprechend auch mal so ein Auge drauf werfen oder auch auf potenzielle Überperformer für die späten Runden, halt eben diese Boom-or-Bust-Player. Das sind so die Sachen, worauf man da achtet. Aber es ist für mich jetzt nicht entscheidend für die Bewertung eines einzelnen Spielers. Es ist halt, passt halt in den Gesamtprozess, in den gesamten Draft-Prozess rein, wo man dann auch ein bisschen gucken kann, wen drafte ich wann, welche Franchise draftet wann wen. Dafür ist es interessant. Aber da reicht es auch, sich die Ergebnisse anzugucken. Also ich glaube, man kann es ja zum Teil sogar live verfolgen. Und ich gucke mir tatsächlich nicht die Benchpress und die 40-Yard-Dash und sowas an. Sorry, da habe ich tatsächlich Besseres zu tun.
Gibt's ja nicht. Tobi, deine Einschätzung?
Ja, es ist ein modernes Vorturnen. Also es ist zwar ganz nett und zeigt auch in den einigen Fällen, wenn es wirklich krass wird, deutlich auf, wenn jetzt einige Prospects nun Leistungen zeigen, die weit unterdurchschnittlich sind oder weit überdurchschnittlich wären, dann würde das etwas zeigen. Aber ich gebe dem Ganzen jetzt nicht so eine herausragende Bedeutung. Also das gucke ich mir nicht live an zum Beispiel.
Okay, ja, abschließend würde ich sagen, dass, also es gibt dir wenig neue Sachen, neue Bedeutung, weil ja, wenn da ein Spieler dein Board 50 Plätze hoch oder runter fällt, dann hast du deine Hausaufgaben vorher nicht gemacht, ja. Jeder, der PFF-Podcast hört, wird jetzt wissen, wo ich das her habe. Aber es ist einfach so. Natürlich, es gibt mal ein paar Faller und Riser, aber 50 Plätze ist absurd, ja. Dementsprechend, ja, ist das für mich, ja. Schauen wir mal. Aber gut, das dazu. Das wollte ich jetzt nur erwähnt haben. Schaut es euch an. Es gibt auch immer die Buy-Coverage, ist eigentlich auch mal ganz interessant, weil da viele Informationen über Spieler nochmal rausgekramt werden und so weiter und so fort. Das dazu. Gibt es noch etwas, was ihr zum NFL Combine sagen möchtet?
Zum Combine nicht direkt, aber zu dem, was Chris Greer den Medien erzählt oder erzählt hat, weil wir ja 2 Tage vorher aufnehmen, als ihr das hören könnt, an die, die das noch hören. Ich hatte ja eben schon gesagt, er hat was zu Deshaun Watson gesagt. Er hat auch noch mal klar gesagt, sie haben bei den Saints nachgefragt, weil sie mit Sean Payton sprechen wollten. Das hat er bestätigt, aber die Saints haben Nein gesagt und wir wissen ja inzwischen alle, Sean Payton hat ja zumindest ein Sabbatjahr eingelegt. Sie unterhalten sich mit den Agenten von Howard und Ogba und Gesicki. Bei Howard sieht's wohl ganz gut aus, bei Ogba sind sie dran, mit dem sprechen sie mehr als mit Gesicki. Und ich möchte meinen Teil des Podcasts heute mit einem sogenannten Cliffhanger und einem Zitat von Chris Greer beenden, um auf unser nächstes Thema in der nächsten Woche überzuleiten. Weil Chris Greer wurde auch zum Verhalten während der Free Agency Phase befragt. Da hat Chris Greer erstens gesagt, er kann sich auch vorstellen, dass er Verträge, die erst im nächsten Jahr auslaufen, vorzieht, weil der Cap Space da ist, um eben eine Free Agency zu verhindern. Und er hat gesagt, und das möchte ich als Zitat so mitgeben, wir werden aggressiv die Free Agency angehen. Wie aggressiv? Das werden wir als Beispiel nächste Woche vormachen.
Wunderbar. Gut, ja, danke für den Cliffhanger, Tobi. Michael, gibt es da etwas, was du hinzufügen möchtest?
Gut, dann kenne ich jetzt das Thema für nächste Woche.
Immerhin etwas. Gut, damit, ja, mache ich die Folge dann wieder rund. Es hat mal super viel Spaß gemacht, das Ganze hier. Und ja, dann, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das natürlich über 2 verschiedene Mittel und Wege. Einmal monetär das Ganze über Patreon, da geht es schon ab 2,50 Euro im Monat. Das ist quasi ein halber großer Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino, für den ihr uns 1 Monat lang unterstützen könnt. Und das geht, wie gesagt, über Patreon. Da freuen wir uns immer natürlich sehr. Danke an die Leute, die uns dort unterstützen, auch schon für die Zeit. Das ist jetzt, glaube ich, schon fast ein Jahr oder schon länger als ein Jahr. Danke auf jeden Fall dafür. Bedeutet uns sehr, sehr viel. Wenn ihr sagt, ihr könnt und möchtet das nicht, dann ist das vollkommen legitim. Dann geht das Ganze natürlich auch so, dass ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt, einfach uns abonnieren könnt. Und das Ganze geht auch auf YouTube. Da einfach den Haken bei abonnieren und dann auch gerne die Videos bzw. die Podcasts da hören und vielleicht auch Kommentare hinterlassen, Daumen hoch und ihr könnt auch Bewertungen bei Spotify und bei Apple Podcasts hinterlassen. Darüber freuen wir uns auch immer sehr, 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 wenn da was Neues hinzukommt. Gut, dann soll es das schon gewesen sein, weil mir bleibt jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.